Servus liebe Leute, ich bin Sam Moritz von Low Reading Magazine und ich habe so Bock, heute in dieses Mikro zu sprechen, denn Low Reading Magazine ist endlich gelauncht. Die beiden letzten Folgen für dieses Podcast, der mir, glaube ich, von allem, was ich momentan mache, am meisten Spaß macht und mittlerweile auch sehr viel bedeutet, die haben wir damals gedreht und da war noch Sendepause mit Low Reading Magazine, beziehungsweise Low Reading Media sogar. Und jetzt kann ich es endlich sagen, Low Reading Magazine ist online, wir sind zur EVA gelauncht. Herzlich willkommen zum ersten Community Magazin für eine Gun Culture made in Europe. Für euch, für dich, für mich, für uns, die wir Sportschießen, jagdliches Schießen, für alle behördlichen Anwender unter uns oder unter euch, für alle Leute, die zertifiziert sind, passioniert und verifiziert, die Schweiß, Blut, Geld und Liebe in das Thema stecken. Für euch ist dieser Podcast und diese Liebe kriegen wir momentan sehr viel zurück. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für diese großartige Akzeptanz dieses Podcasts. Der letzte Podcast auf YouTube hatte 50.000 Views. Das lag natürlich auch ganz klar an Rosi Rosenberg, der Legende. Aber auch auf Spotify und auf Apple Podcast machen wir ordentlich Strecke. Vielleicht habt ihr Bock, eine Bewertung da zu lassen. Ich habe mal nachgelesen, das hilft wohl für den Algorithmus. Wisst ihr was? Wenn ihr keinen Bock habt, ist auch okay. Ich glaube, ich bin der Typ, der am wenigsten Abos und Likes jemals auf irgendwelchen Plattformen gelassen hat. Deswegen, ich fühle euch. Und bevor ich jetzt zu meinen beiden Top-Gästen komme, Tom und David von Greyground, Leute, die noch nicht lang auf dem Radar der neuen Schießinstruktoren und Schießlehrer in Deutschland sind, habe ich noch was ganz Cooles zu erzählen. Denn dieser Podcast hat seinen ersten Sponsor gefunden. Oh ja, nämlich eine Marke, über deren Zusage ich mich besonders gefreut habe, das ist Gecko Ammunition. Gecko bietet Jägern und Sportschützen weltweit bewährte, zuverlässige Qualität zu einem fairen Preis und ist für mich persönlich eine ganz besondere Brand. Denn bereits seit 2020 vertrauen wir ausschließlich auf die Produkte dieser Marke, seitdem sie uns mit uns gemeinsam die Anwenderserie Zero to Hero realisiert haben. Wenn ihr die nicht kennt, schaut sie euch mal auf YouTube an. Polarisiert ganz gut, aber finde ich nach wie vor immer noch cool. Inzwischen setze ich bereits im vierten Jahr auf die Vorteile von Produkten aus der Gecko-Serie, wie zum Beispiel die Gecko FMJ und die Gecko DTX. Und mittlerweile ist sie bei all unseren Drehs und Kursen dabei. Lasst es euch sagen, es geht auf Drehs und Kursen, geht öfter mal was schief. Tatsächlich, und das meine ich auch so, wenn ich es sage, es lag noch nie an der Munition. Hier stimmt die Performance immer. Also, wenn auch ihr nach einer Möglichkeit sucht, diesen Podcast zu unterstützen, dann überlegt euch doch, ob ihr zukünftig vielleicht für euren Anwendungsbereich auf die Produkte von Gecko zurückgreifen möchtet. Ich kann euch versichern, das wird sich lohnen. Und bei dem Thema Unterstützen hake ich nochmal ganz kurz ein. Wenn ihr Bock habt, LowReadyMagazine.com zu unterstützen, wir veröffentlichen eure Stories, eure Artikel. Wenn ihr coole Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr Bock habt, über euer Setup zu schreiben oder über eure Anwendungsbereiche oder einfach nur eine coole Geschichte erlebt habt, die, von der ihr glaubt, dass sie wert ist, es zu teilen, schickt sie mir auf letsdothis@lowreadygroup.com. Auf lowreadymagazine.com habe ich dazu sogar einen Artikel geschrieben. Ich glaube, der ist sogar noch ganz oben. Schickt uns den Kram. Wir sind ein Community-Magazin. Es geht nicht darum, irgendwelche Geschichten zu veröffentlichen, sondern es geht darum, eure Geschichten zu veröffentlichen. Und jetzt höre ich auch wieder auf zu labern, denn ich laber übrigens ganz viel in diesem Podcast. Eine Sache noch, im letzten Podcast, vielen Dank für die ganzen Zuschriften. Ich weiß, ich habe mein Lebenskontingent des Wortes goldenes Korn verbraucht. In diesem Podcast werde ich mein Lebenskontingent des Wortes Bubble aufbrauchen. Und im Podcast, der darauf folgen wird, da finde ich ein anderes Wort, womit ich euch auf den Sack gehen kann. Bis dahin, Tom und David von Greyground, enjoy den Low Ready Podcast. Episode 3. Viel Spaß.
Der letzte war schön. Okay, nachdem wir uns jetzt das Niveau runter auf unser Niveau gezogen haben. Ich begrüße im Podcast Low Ready Magazine. Dieser Podcast hat übrigens immer noch keinen coolen Namen. Es ist einfach nur der Low Ready Podcast geworden. Und
weißt du, was man über Low Ready sagt?
Ich weiß absolut nicht, was man über Low Ready sagt. Bitte.
Du kennst doch den Spruch, oder? Low Ready is no ready.
Boah, ich habe schon über Low Ready, ich hab schon alles gehört. Ich habe Slow Ready, No Ready. Ich habe nur ein paar Variationen gesagt, die nicht jugendfrei sind. Ich begrüße im Low Ready Podcast Episode 3 Tom und David von Greyground. Bonjour, ich grüße euch.
Hallo. Grüße dich, schön, dass wir hier sein dürfen.
Habt ihr das gute Steak von gestern Abend gut verdaut?
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, wie man Shows beginnt.
Steak ist ein guter Einstieg.
Auf jeden Fall war außerordentlich gut.
War richtig gut.
Tatsächlich. Was war es überhaupt gestern für ein Tag? Irgendwie. Das waren immer so 4000 Schuss in 3 Stunden.
Ja.
Tom, drücke ich das Mikro immer noch ein bisschen.
Wie war denn so dein Eindruck?
Das Lustige.
Ich meine, wir kannten dich ja so von YouTube, sage ich jetzt mal.
Yes, das tendiert ein falsches Bild von mir zu vermitteln. Das ist ein guter Einstieg. Woher kennen wir uns eigentlich? Wir kennen uns ja gar nicht. Wir haben uns gestern das erste Mal live kennengelernt und trotzdem hat David schon einen Artikel für Low Ready Magazine geschrieben.
Siehst du mal.
Über relative Präzision und der ist jetzt, gibt es dieses Magazin noch nicht, alle glauben Low Ready Media ist tot, aber wenn das dann online geht, dann und wenn ihr das jetzt hört, dann gibt es auf lowreadymagazine.com sogar den Greyground Artikel über relative Präzision. Und über relative Präzision habe ich, glaube ich, gestern das ein oder andere gelernt, dass meine Präzision hochgradig relativ sein kann. Besonders, wenn also zwei Rieseneichen wie ihr plötzlich auf den Stand kommt, euch kurz warm schießt, dann der Kugelhagel kommt. Und ich denke erstmal so, oh, okay, jetzt sind wir alle wach. Diese Jungs trainieren anders und schießen anders. Und gestern war einer der spannendsten Tage in meiner Schießkarriere überhaupt, weil ich zum einen wieder einmal voll aus meiner Bubble rausgepellt worden bin, obwohl ich oft denke so, ach, ich bin ja eigentlich der Dalai Lama. Wir müssen über unsere Grenzen hinaus und bla und blub. Und dann habe ich gestern gemerkt, boah, wie krass ich eigentlich nicht über den Tellerrand gucke. Da kamt ihr ins Spiel. Großartig. Okay, steigen wir mal ein. Ihr seid, seit wann gibt es Greyground?
Tom? Seit Ende 21 gibt es offiziell die Firma Greyground. Unsere ersten Kurse haben wir dann im Frühjahr 22 gestartet und seitdem ging es immer bergauf, sage ich mal, oder ist immer mehr geworden. Tatsächlich auch, ja, ich sag mal wirklich wochenendfüllend und aktuell fühlt es sich noch nicht so an, als wären wir am Ende angekommen, also was jetzt angeht, wir kriegen immer noch mehr Anfragen, unsere Kurse werden gut gebucht, wir haben immer mehr Kooperationen mit Firmen, also es ist aktuell noch ganz schön, ja.
Ich weiß nicht, das klingt aber ganz gut eigentlich.
Ja, das klingt auch gut, vor allem ist das ein bisschen was, wo wir wirklich unser Herz dran verloren haben, also dieses Schießen und Schießtechniken weitergeben an andere Leute, auch selber immer was lernen. Ich sage immer, gab bisher noch keinen Kurs, wo ich dümmer rausgegangen bin, als ich reingegangen bin. Also immer was mitgenommen, sei es irgendeine coole Idee oder eine Kritik von irgendjemandem, wo man dann wieder anfängt, irgendwelche Sachen zu überdenken und dadurch auch wieder selber besser zu werden und sowas. Und ja, insofern echt ein schöner wilder Ritt bisher und wir hoffen, dass es so weitergeht.
Wer sind die Leute, die auf eure Kurse kommen? Also für die letzten Leute, die jetzt noch das Fragezeichen über dem Kopf haben, ja, es geht im Low Ready Podcast wieder mal um das Thema Schießen. Ihr seid die, ihr gehört zu den, ich würde sagen, zu den wirklich neuen Ausbildern und Anbietern auf dem Markt gerade. Ich finde das ja großartig, weil ich immer sage, wir brauchen junges Blut oder neues, frisches Blut in der Szene. So, jetzt seid ihr extrem frisch. Wer sind die Leute, die zu euch kommen? Wie werden die auf euch aufmerksam? Wo holt Greyground die ab?
Wir haben ja gestern von dir erfahren, so dass wir in so einer Bubble sind, das haben wir. Oder besser gesagt, du in so einer Bubble bist.
Dass ich euch in eine Bubble gepackt habe,
wir
unbewusst.
Wir haben das tatsächlich für uns noch nicht so, ja, ich meine klar, es gibt Jäger, es gibt Sportschützen, es gibt die Behördenangehörigen, aber für uns gibt's in unseren Kursen diese Bubble eigentlich nicht. Also wenn ich jetzt an den letzten Samstag zurückdenke, wir hatten den Kurs, da war ein Jäger neben dem Polizisten, neben dem Sportschützen, neben dem IPSC-Schützen. Also für uns gibt es das nicht. Und ich glaube, das liegt auch daran, unsere Kurse, wir bauen ganz stark auf die Basics im Schießen, die Fundamentals. Also wirklich, wie stehe ich da? Wie ist mein Griff an der Waffe? Wie ziehe ich ab? Wie habe ich ordentliches Visierbild? Relative, absolute Präzision. Das sind so die Sachen, auf denen wir ganz viel rumreiten. Und da kann halt auch jeder was mitnehmen. Also wir haben nicht den Anspruch, jetzt jemanden was über Taktik zu erzählen oder über Weitgerechtigkeit, außer vielleicht in dem Fangschussseminar. Da geben wir schon eine Idee, also unsere Idee, wie man weitgerecht dann ein Tier noch erlöst. Aber grundsätzlich vertreten wir die These, dass Schießen Schießen ist. Und das ist egal, ob ich jetzt im Loten unterwegs bin, ob ich einen Sportdress anhab oder ob ich eine Uniform trage. Ich stehe an einem Ort, habe ein Ziel und das möchte ich treffen in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Präzision. Und deswegen haben wir diese Bubble jetzt nicht direkt. Ja.
Das Lustige ist, weil du sagst, wir sind nicht in der Bubble. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe euch natürlich irgendwo reingepackt, also irgendwie erstmal so fetten Label aufgedrückt, wie man es eigentlich ja nicht machen sollte und wie ich mir eigentlich auch Mühe gebe, irgendwie das in dieser Community oft aufzuzeigen. Für mich war der komplett irgendwie beim Thema Sport verhaftet. Und dann habt ihr aber mir jetzt, ich weiß nicht, ob es gestern Abend war oder auf der Range, hat mir was Cooles erzählt. Ihr habt gesagt, ey Mo, wenn wir zu den Jägern gehen, glauben die, wir sind Sportschützen. Wenn wir zu den Sportschützen gehen, dann glauben die, wir sind, weiß nicht was, Tactical oder Jäger. Und die anderen, also ist egal, welches Publikum ihr habt, die packen euch erstmal in die artfremde Bubble. Was meint ihr damit? Wo kommt es her?
Ja, ich denke mal, wir sind ja auch irgendwie in all diesen Bubbles so ein klein bisschen unterwegs. Und das ist ja auch was irgendwie insofern schön ist. Also ich möchte mal beim Schießen sagen, wenn ich jetzt bei einem Luftpistolenwettkampf mitschieße, dann möchte ich nicht Letzter werden. Wenn ich beim Tontauben-Jäger-Cup mitschieße, möchte ich auch nicht Letzter werden. Wenn ich auf einen IPSC-Kurs gehe, möchte ich auch nicht Letzter werden. Ich möchte irgendwo einfach diese Basics, von was der Tom gerade gesprochen hat, nehmen können und in ein schießtechnisches Problem integrieren können. Ja, also meine Präzision sollte so gut sein, dass ich einhändig mit der Luftpistole einfach eine gewisse Zahl X erreiche. Ja, und das Verständnis fürs Schießen sollte so gut sein, dass ich sage, auch wenn das jetzt nicht meine Mega-Komfortzone ist, meine Technik ist so ausgereift, dass ich sage, ich kann da drin mich adaptieren und kann damit arbeiten. Und natürlich sehen immer sozusagen diejenigen aus der Ecke, wo die kommen. Also ich sage jetzt mal, ein Jäger hat normalerweise mit so ganz schnellen Schussfolgen und extrem schnellen Ziehen aus dem Holster erstmal nichts am Hut. Das heißt, für den ist das vielleicht erstmal so, dass, das ist sportliches Schießen. Ja, bis man dann zu ihm sagt, aber wenn da vielleicht ein Reh im Straßengraben liegt und du merkst, das macht sich wieder auf und du musst vielleicht doch mal schnell einen Fangschuss antragen, ist doch eigentlich cool, wenn du auch die Waffe schnell ziehen und vielleicht mal schnellere Schüsse abgeben kannst. Okay, stimmt, verstehe ich. Ja, und der Polizist, der vielleicht kommt und sagt, das ist ja sportliches Schießen, das hat ja mit meinem Zeug gar nichts zu tun, dem er dann zeigt, aber was ist denn der Unterschied, wenn ich jetzt auf dem IPSC-Target schieße und ich habe da eine No-Shoot-Zone, wo es blöd ist, wenn du reintriffst, weil du Minuspunkte kriegst. Das könnte ja vielleicht auch was sein, was du in deine Taktik integrieren kannst, von der Technik her gesehen. Und so verschwimmt es eben, aber gleichzeitig sehen die Leute eben, wie gesagt, immer aus ihrer Bubble kommend uns in der anderen. Also das ist so ein bisschen die Idee, die ich hätte, warum das so ist.
Wie gesagt, ich habe euch auch komplett in die andere Bubble gepackt und eigentlich hat es mehr über mich ausgesagt als über euch am Ende, weil ich gemerkt habe, wie sehr ich eigentlich aus dieser Brille des Verteidigungsschießen komme. Man hat es zum Beispiel gemerkt, ihr seid auf die Range gekommen. Ich hatte mich natürlich schon vorher warm geschossen, weil ich natürlich nicht wie der letzte Lutscher neben euch abspacken möchte, nachdem ich gesehen habe, wie gut ihr auf Instagram schießt. Und für mich war das natürlich eher klar, dass ihr dann nicht nur auf Instagram gut schießen könnt, sondern auch im echten Leben. Und das ist auch so. Dann kamen wir auch wieder auf der Range. Und dann seid ihr runtergekommen und habt ihr erstmal Magazin und Magazin und Magazin geladen. Ich habe irgendwie nur 3. So, aber es ist kein Problem. Ihr hattet 18 Kanonen dabei, ich übertreibe, und nur 100 Magazine. Die habt ihr dann ganz schnell geladen. David benutzt so eine Ladehilfe. Ich finde, das sagt auch immer sehr viel über den Charakter eines Menschen aus. Aber ich weiß jetzt auch, dass David auch einen Black Belt im BJJ hat. Deswegen, aber man muss einen großartigen Charakter haben. zumindest ein, dass er mich kurz lahmlegen könnte, wenn ich hier irgendetwas sagen würde, was ihm nicht gefällt. Nein, Spaß, Ende aus. Dann habt ihr gesagt, ey, pass auf, ich muss mir mal kurz, ihr wart 5 Stunden on the road, bis ihr zur Range gekommen seid. Und ich weiß nicht, einer von euch beiden hat gesagt, Alter, ich muss mir jetzt erstmal warm schießen, sonst wäre ich nicht wach. Jetzt grinst ihr schon. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Es lagen schon 1000 Hülsen auf dem Boden und ich habe dann gesagt, ja, ich muss mir auch noch warm schießen. Und dann habt ihr, glaube ich, gesagt, so, ja, aber das können wir ja alle jetzt parallel machen. So, boom, ich gucke nach links, ich sage zu Kang, okay, pass auf, wir machen jetzt hier den Draw aus dem Holster. Präzise, plötzlich bricht ein Trommelfeuer über mich zusammen. Ich schaue nach rechts. David und Ton, die ich jetzt vorher dann eine Minute gerade kannte, haben wirklich das Feuer eröffnet auf die Walterscheibe. Ich sehe in kurzen Abständen, es gibt eine Prezi-Scheibe, die wird gelocht. Da wird Schuss Loch in Loch geschossen. Plötzlich seid ihr dann offensichtlich schon dann nach 30 Sekunden seid ihr dann schon beim Abschnitt Kadenz. Da musste man sich, ich glaube dann, dass irgendjemand im Ort tatsächlich gedacht hat, wir schießen hier Vollauto, weil wenn ihr beiden nebeneinander losgelegt habt, das war dann ordentlich. Und dann innerhalb von 3 Minuten war das ganze Thema vorbei. Die Scheibe hatte 100 Löcher. Es war nicht mehr zu erkennen, aus welchen Bereichen ihr jetzt gerade angefangen habt zu schießen. Wart ihr noch beim Thema Kadenz oder beim Thema Präzision? Ich war fassungslos. Ich bin mir fast ein Ei aus der Hose gefallen. Und dann sagt Tom einfach sowas, ja, bei mir geht es ja beim Einschießen immer erstmal darum, dass ich mir so ein Gefühl für die Waffe kriege. Und dann habe ich gemerkt, so, diese Jungs machen echt viel anders, als ich es kenne. Wo seht ihr euch? Okay, ihr sagt, ihr seid nicht die Sportschützen oder die Jäger oder die Tactical, das Label drückt ihr euch nicht auf, aber was macht denn für euch das Schießen aus? Und was sind die Methoden, die ihr vermittelt? Woher kommt dieses, weil ey, ihr schießt Split-Sighten jenseits von Gut und Böse, ihr habt Recoil-Management. Woher kommt das alles her? Wer hat euch das beigebracht? Wo kommt dieses Wissen an der Waffe her von Leuten, die irgendwie seit 2 Jahren jetzt auf Instagram waren?
Wir dürften es gar nicht wissen, oder?
Jetzt bin ich aber gespannt. Und ich habe mich schon wieder ertappt, dass ich so 18 Fragen auf einmal stelle, deswegen lasse ich euch jetzt hin.
Naja, Gott, wo fangen wir da an? Das ist schwierig. Wo kommt das Wissen her? Das Schöne in der heutigen Welt ist ja, das Wissen ist ja da. Mhm. Ja. Es gibt ja, du kannst ja heutzutage beim Autofahren von der LMU München jede Vorlesung, du kannst ja alles studieren und musst nicht mal eine Uni betreten, weißt du, was ich meine? Das Schwierige ist ja, das Wissen zu filtern, zu gucken, welches von dem Wissen ist gut, welches ist schlecht, was macht für mich Sinn und wie packe ich das neu sozusagen in ein Konzept zusammen. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, Lifetime Learner, also schon immer mit Schießen beschäftigt, schon immer gerne geschossen und zwar, wie ich vorhin gesagt habe, von als hier 8-Jähriger mit dem Unterhebel Luftgewehr im Garten über den 14-Jährigen mit der Luftpistole, mit der Hämmerli Matchluftpistole, wo man das Abziehen gelernt hat, bis hin dann eben jetzt in dieses wirklich praktisch dynamische Schießen, wenn man das mal so als Bubble zusammenfasst, wo ich jetzt alle zusammennehme, die praktisch dynamisch schießen. Und dann halt einfach immer wieder geguckt, was gibt's Neues, wer hat mal wieder eine neue Idee, was gibt's für Erklärungsansätze. Also vieles beim Schießen ist ja, wenn man es dann hört, logisch, aber es muss jemand aussprechen. Mhm. Also wir hatten gestern diese Diskussion mit Mucken oder Rückstoß antizipieren. Mhm. Das ist ja, das kann ich ja meiner Frau in 2 Minuten erklären und die checkt, was damit gemeint ist. Aber wie vielen Leuten da so die Schuppen von den Augen fallen, wenn du zu jemandem sagst, hey, hör mal zu, du hast da nicht Schussangst, sondern dein Timing ist einfach schlecht zum Beispiel. Und das ist dann so ein Eye-Opener. Und die gibt's ja ständig und überall. Die findest du auf YouTube, die findest du auf Seminaren, die findest du, wenn du dich mit Leuten unterhältst auf der Range, dass du irgendwo beim IBSC-Wettkampf bist und du kommst mit Leuten ins Gespräch, du trainierst mit Leuten. Jeder hat ein bisschen eine andere Idee. Du sagst, wow, hey, wie machst denn du das? Warum ist dein Magazinwechsel so schnell? Ja, weil ich immer darauf achte, dass mein Finger denselben Index dort und dort sucht. Und ich so, hey, geile Idee. Habe ich noch nie dran gedacht. Mhm. Probierst das aus im Dryfire, filmst dich selber. Also beim Dryfire. Und
die Tatsache, dass jetzt alle lachen, muss euch viel über das Niveau erzählen, was wir gestern gehabt haben. Das war ja gestern viel Spaß.
Euer Niveau.
Wir waren, du filmst dich oft, hast du gesagt.
Ja, genau, beim Dryfire. Und dann guckt man das an, analysiert es, Quatsch wieder drüben, geht, da ist der große Vorteil, dass Tom und ich natürlich auch zu zweit sind, geht auf die Range, probiert es, erklärt es dem anderen guckt mal, ob der versteht, was man meint. Ja, und was dann für gut befunden wird, wird behalten, in die Seminare übergepackt. Und wo man merkt, nee, scheiße, passt nicht, das schmeißt man raus. Also ich habe zum Beispiel meinen Grip mindestens schon zweimal komplett über den Haufen geworfen, weil ich gemerkt habe, nee, das hat gut funktioniert, aber es war nicht das, wo ich zufrieden war. Dann kam eine neue Idee, dann habe ich es ausprobiert, trainiert und gemerkt, jo, das ist gut. Und so passt es für mich und dann behalten. Und dann auch immer, das ist für mich so ein wirklicher Test, wie schnell können Leute das umsetzen, wenn ich das denen erkläre. Also das zeigt auch viel über das, ob eine Technik gut ist. Ja, weil wenn ich was eine Million Mal machen muss, bis es irgendwie funktioniert, ansatzweise, dann ist es vielleicht nicht das Beste für ein Seminar, wo ein Jäger sagt, ich mache jetzt einmal diesen Kurs und möchte danach besser sein. Mhm. Aber wenn ich was habe, wo ich sage, das versteht er, das macht für den schnell Sinn und er kann das schnell umsetzen und es funktioniert auch und die Scheibe und die Zeit lügt ja nicht, dann ist das was wir behalten haben und halt weiter ausgebaut haben. Also so mal die Kurzform als Antwort.
Tom, wieso kannst du so gut schießen?
Tja, ich habe ja schon seit meinem 18. Lebensjahr eigentlich täglich Umgang mit Kurzwaffen aufgrund meines Berufs. Ich hatte dann im Laufe meiner dienstlichen Tätigkeit auch die Gelegenheit, mich mit Taktik und mit Amok-Szenarien, diesen Sachen zu beschäftigen. Also ich bin da ja fast täglich damit in Berührung gewesen. Und es war aber tatsächlich nicht die Zeit, wo ich so intensiv geschossen habe oder so intensiv mich mit Technik am Schießen beschäftigt habe, wie jetzt.
Okay.
Es war vielmehr so, dass bei uns natürlich auch immer wieder neue Ausbildungskonzepte gekommen sind. Und wenn ich überlege, in der Ausbildung haben wir noch im Weaver-Stance geschossen.
Der Klassiker.
Also total weird eigentlich, ja.
Damals war das nicht weird. Es kommt, ist die Frage, wann hast du die Ausbildung gemacht? War das zu einer Zeit, wo Weaver schon abgelöst wurde?
Also in der Nachschau betrachtet würde ich sagen, ja.
Okay.
Der Ausbilder hat es aber wahrscheinlich noch nicht so richtig mitbekommen. Und das ist halt auch von Ausbilder zu Ausbilder unterschiedlich. Mhm. Was bilden die aus? Nur weil er damit gut schießt, statisch, mag das halt noch lange nicht für alles gut sein. Und ich meine, dass der Weaver Stance sehr viele Nachteile hat und auch eigentlich biomechanisch keinen Sinn macht, das weiß man mittlerweile. Was viele dabei immer vergessen, es war auch so die Idee, es war ja die Zeit vor Schutzwesten und die Idee war irgendwie auch, ich möchte nicht vollflächig mein Körper frontal präsentieren, sondern eine schmale Silhouette bieten. Das war ja auch ein Teil dieser Technik.
Möglichst wenig Trefferfläche
anbieten. Möglichst wenig Trefferfläche und das Ziehen und Drücken, also das funktioniert nicht. Und was halt überhaupt nicht bedacht wurde, ist, wo ist mein natürlicher Zielpunkt? Also diesen Natural Point of Aim, den man jetzt eigentlich in jeglichen Schießkonzepten findet, der fand da überhaupt keine Berücksichtigung. Und wenn ich den nicht habe, also wenn ich diese Struktur nicht habe, dass ich quasi nach jedem Schuss automatisch wieder in meine Ausgangssituation zurückkomme, und das kann man beim Weaver nicht, dann werde ich einfach nicht wiederholgenau, also nicht präzise schießen können. Ich muss immer wieder muskulär meine Waffe aufs Ziel richten. Ja, automatisch kommt sie nicht drauf zurück.
War das der Punkt, dass du in deiner Dienstzeit gesagt hast, boah, eigentlich werde ich krieche gerade, salopp gesagt, altes Wissen vermittelt, was vom modernen Wissen
überhaupt. Das weißt du doch nicht.
Das weißt du nicht.
Das weißt du doch nicht. Du denkst dir dann, ja, ich schieße ganz gut, was die von mir verlangen, das passt. Und dann habe ich so ein paar neue Kontaktpunkte gehabt, auch verschiedenste Ausbilder nochmal gehabt, die auch auf sehr hohem Niveau ausgebildet haben.
Schön.
Also die haben Scharfschützenausbilder, der unter anderem auch bei der Copa ausbildet. Wenn der mit dir auf die Range gegangen ist, das war cool.
Der glänzt in seinen Augen.
Da habe ich, der hat Sachen mit einem geschossen, die macht sonst keiner mit dir. Mhm. Das war auch das erste Mal, dass ich meine, dieses Thema viel Fleisch an die Waffe, das hat jeder Ausbilder gesagt, das hat irgendwo mal gehört. Aber dieses, was denn damals, dieses Thumb Forward, also das war die Daumen am Lauf oder am Verschluss nach vorne ausrichten, das war das erste Mal, dass er mir das gezeigt hat. Und weiß ich noch, diesen Tag will ich nicht vergessen, weil an dem Tag haben wir halt einfach jeder 1000 Schuss gemacht. Und das war auch das, wo ich das erste Mal so richtig hardcore ins Schießen eigentlich eingestiegen bin.
Aha.
Vorher war das halt immer, ich sag mal, ja, berufsbegleitend. Mhm. Und da war es halt erstmal, okay, Schießen geht anscheinend auch anders. Ja, ich habe dann zeitlang auch bei uns Schießausbildung gemacht habe dort ganz normale Leute ausgebildet. Ich habe da jetzt nicht keine Raketenwissenschaften gemacht. Und irgendwann kam es dann mal dazu, viele, viele Jahre später, dass ich einen David kennengelernt habe. Eigentlich auch eine ganz, ganz witzige Story, weil das fast aus einem dummen Gelaber, wie wir gestern gemacht haben, entstanden ist. Ich war im Gym und David sein BJJ-Gym ist so angrenzend, also wir teilen uns teilweise gemeinsame Räume. Und er war da, wo wir uns gerade noch so nach dem Training so ein bisschen Cooldown gemacht haben, da war er gestanden, hat Bizeps Curls gemacht.
Im BJJ-Bereich oder war es schon im Crossfit-Bereich?
Nee, das war schon im Crossfit-Bereich.
Okay, also
da stand er da und hat gecurlt.
Ist ja auch grenzüberschreitendes Verhalten eigentlich in der Crossfit-Box.
In der Crossfit-Box ist Curls verboten. Nein, Spaß.
Es sei denn, du hast den schwarzen Gurt im BJJ, dann kannst du alles machen.
Dann kann er alles machen. Dann kann er sogar tatsächlich in Badelatschen, Jogginghose dann dort curlen.
So ist er gestern auch auf die Range gekommen.
Hey, wir sind 5 Stunden gefahren.
Ich bin 5 Stunden Auto gefahren. Es tut mir leid, dass ich hier nicht einen Anzug angezogen habe.
David, du musst dich A, nicht rechtfertigen und B, du wirst hier auch nicht verurteilt. Das ist ein Safe Space.
Das ist nett von dir.
Das kriegt keiner mit.
Jetzt fühle ich mich wieder gut.
Und jemand, der so schießen kann wie du, ne? Der kann im Zweifel sogar ohne Hose auf die Range kommen und keiner kann was sagen. Nein, bitte, ihr habt euch kennengelernt.
Genau, also musst dir vorstellen, da steht er da und curlt so vor sich hin. Ich glaube, es war sogar Freitagabend. Und meine Frau war mit dabei und dann hat sie ihn irgendwie dumm angequatscht. So irgendwie, ne, Disco-Pump abholen. Also irgendwie so ein dummes Gelaber, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann ist kurz ein Gespräch aufgegangen, ich habe mich irgendwie mit eingeschalten. Und es ist dann ziemlich schnell aufs Schießen gedroppt, das Gespräch. Also wir können es heute nicht mehr herleiten, wie, aber irgendwie sind wir aufs Schießen gekommen. Und dann haben wir so ein bisschen unsere Waffenschränke ausgetauscht, was mal so hart. Und ich so, Alter, was machst du? Ja, gut, ich bin Jäger und ich schieße praktisch und bla bla bla. Ja, gut, und dann sagt der Nerve, ihr Bullen, ihr könnt euch alle nicht schießen.
Und zack, wart ihr auf der Matte.
Und dann habe ich gesagt, ja.
auch gefährliches Thema, aber bitte.
Gefährliches Thema. Und dann haben wir uns direkt zum Schießen verabredet und hatten unser erstes Date.
Und lief das auch so ab, dass ihr beide gesagt habt, Sekunde, ich muss mich kurz warm schießen und dann 400 Schuss später, nach 3 Minuten, habt ihr gesagt, so, hey, du bist echt ein cooler Dude, wir machen das zusammen. Wie seid ihr darauf gekommen, dass, weil normalerweise, wenn Leute sich treffen, sagen die irgendwann im Brauserausch, wie man hier im Rheinland sagt, wir sollten ein Restaurant aufmachen, weißt du? So, und aber irgendwo müsst ihr gesagt haben, weißt du was, wir machen eine Schießschule. Wir nennen es Red Square, Black Circle, Grey Ground. Wie ist das passiert? Warum hat man die blitzgescheite Idee, in der heutigen Zeit in Deutschland Schießtrainer zu werden?
Ja, das hat im Endeffekt sich entwickelt, sage ich jetzt mal.
Okay.
Also, also grundsätzlich haben wir halt einfach gemerkt, Mensch, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, sich da miteinander auszutauschen, einfach schon mal übers Schießen, auch aus diesen verschiedenen Bereichen, aus denen wir kamen. Einfach irgendwo, ja, besser zu werden miteinander. Dann haben immer mal Leute angefangen, sich da so ein bisschen mit hinzuhängen, auch mal mit zu trainieren und sowas. Und von dort kam dann eigentlich irgendwann auch mal so ein bisschen die Idee auf zu sagen, hey, eigentlich macht es Spaß, das zu vermitteln. Man lernt selber beim Lehren ja auch wahnsinnig viel. Also super. Das ist ja wirklich eins der optimalen Lernmedien für einen selber, dass man anderen Dinge erklärt, Dinge weitergibt, sich damit beschäftigt, das Ganze in eine gewisse Systematik packt. Ja, und aus der Idee heraus sind wir dann eigentlich mit mehr oder weniger so einem, ich sage jetzt mal, Probeballon gestartet und haben einfach mal gesagt, lass bei uns im örtlichen Jägerverein mal was anbieten. Also mein Vater, muss man dazu sagen, ist hier Kreisjäger-Vorsitzender von so einer Ortsgruppe und dadurch kennt man natürlich die ganzen Leute und haben einfach mal gesagt, komm, schreib mal eine E-Mail, wir machen einen Kurs, Kurzwaffe, wer Lust hat, soll sich anmelden. Und haben eigentlich gedacht, na, mal schauen, was passiert. Und nach 2 Stunden war irgendwie der erste Kurs voll.
Die eigenen Freunde und Bekannte sind grundsätzlich immer der erste Testballon
für mich. Ja, also das war wirklich so zack, voll und gleich die Frage, ja, mach hier noch einen zweiten. Noch kleinen zweiten hinterhergehauen. Und da haben wir dann eigentlich gesagt, Mensch, das hat Spaß gemacht. Das war eine schöne Erfahrung für uns. Wir haben was mitgenommen, die Leute haben was mitgenommen. könnte man eigentlich nochmal anbieten. Ja, und so ist es dann Stück für Stück quasi nach oben gegangen. Haben dann angefangen für den BJV, für den Bayerischen Jagdverband, die ersten Kurse zu machen, also über deren Kursprogramm. Ja, und von dort ging es dann eigentlich, wie wir es vorhin schon im Intro quasi gesagt haben, eigentlich nur noch nach oben. Haben dann Partner kennengelernt im Bereich des Schießwesens, mit denen zusammen wir dann gearbeitet haben. Dann unsere ersten eigenen, selber sozusagen gestrickten Kurse angeboten. Und ja, bis zu dem, wo wir quasi jetzt sind, was man hier auch auf den T-Shirts sieht, dieses Walter Training Center, was ja wirklich eigentlich ja krass ist, dass wir das ja in der Zeit jetzt irgendwie so, ich kann das selber manchmal auch gar nicht so richtig glauben, ja, angekommen sind.
Wie seid ihr denn dazu gekommen, mit so einer riesen Marke wie Walter zusammenzuarbeiten und jetzt auch zu sagen, ey, pass auf, wie seid ihr das Walter Kompetenzzentrum / Training Center? Das ist ja auch irgendwie eine Bürde. Also zum einen ist das wahrscheinlich ein Ritterschlag, oder? Und gleichzeitig denkt man so, oh, holy cow. Ah, das muss jetzt echt, jeder Kurs muss spot on sein. Wir haben das Walter-Patch auf der Brust. Wie seid ihr zu Walter gekommen?
Naja, wir hatten, wie der David ja gerade schon gesagt hat, so diese ersten Jäger-Kurse gemacht. Aha. Und dann waren wir auf der IWA. Mein Bruder, der ist so in diesem CrossFit-Bereich zu Hause, der hat so einen Ausrüster, so Equipment-Ausrüster für CrossFit. Mhm. Firma Affenhand ist in der Szene eigentlich relativ bekannt und der hat viele Produkte von 5.11. Ich glaube, er verkauft am zweitmeisten Rucksäcke von 5.11, wo wir es vorhin hatten, ne, mit Molle im CrossFit.
Lustigerweise ein CrossFitter
auch. Ja, also tatsächlich 5.11, eine ganz starke Marke bei ihm. Und ich kannte halt über ihn die Alex von 5.11, die ist dort im Vertrieb. Und wir sind auf der IWA hin, haben sie einfach besucht und mal Hallo gesagt. Und dann sind wir irgendwie drauf gekommen, ja, was macht ihr jetzt eigentlich da? Und dann haben wir halt so unsere Geschichte erzählt. Sagt sie, Moment mal, da kenne ich jemanden. Da gehen wir jetzt mal hin. Und dann ist sie mit uns zum Walter Stand gegangen. Und wir, völlig erwartungslos, hatten ja gar keinen Anspruch irgendwie. Waren einfach nur so, ich sag mal, zwei Waffentudes auf der IWA.
Und hoffentlich kriegen wir eine Mütze.
könnten wir eine Mütze haben und habt ihr vielleicht ein Patch für uns? Nee, wir waren da wirklich einfach nur zum Gucken dort und hatten da jetzt keinen Auftrag, sage ich jetzt mal in dem Sinn. Aha. Und ja gut, dann sind wir da zum Stand von Walter und dann, also die Leute, die schon mal bei Walter irgendein Event oder so gemacht haben, die kennen alle die Silvia. Das ist so die gute Seele von der Firma Walter und Silvia wollte es uns vorstellen. Sie war aber gerade einen Termin, hat gesagt, nee, klappt nicht, vielleicht könnt ihr morgen, aber am nächsten Tag waren wir einfach nicht mehr da. Und so haben wir dann mit ihr ausgemacht, dass wir uns nochmal treffen. Und das nächste Treffen war dann direkt eine Einladung in Ulm.
Alles richtig gemacht.
Ja.
Dort haben die dann was zu euch gesagt?
Ja, da haben wir uns einfach mal, ich sag mal, ausgetauscht. Haben dann da auch erfahren, dass sie schon lange eigentlich, ich sage jetzt mal, so eine Art Partner oder überhaupt eine Ausbildung machen wollen. Und ich sag mal, diese Idee haben wir dann gemeinsam mit ihnen weiterentwickelt, bis wir jetzt halt an dem Punkt sind, wo es jetzt hier das Walter Training Center gibt.
Ja. Man muss aber noch eins dazu sagen, und das war wirklich ein sehr glücklicher Zufall und das ist mir auch wichtig, dass wir das nochmal betonen. Wir waren vorher schon quasi Walter Schützen. Also wir haben damals, die PDP kam ja da relativ neu raus und da waren wir mit so die Ersten, die sich eine gekauft haben. Auch in dem Setup, wie wir es heute noch schießen von Walter, mit dem Aimpoint Acro drauf und eben der klassischen PDP. Insofern war das irgendwie so gesucht und gefunden, sag ich jetzt mal. Ja, also es war nicht so, dass wir gesagt haben, oh scheiße, eigentlich sind wir Heckler-Dudes oder Glock-Dudes oder irgendwie sowas. Shit, jetzt müssen wir Walter schießen, sondern das war wirklich so, hey, krass, Walter. Also das passt ja genau.
Und wollte sagen, es hilft, dass Walter sehr gute Pistolen baut.
Macht es jetzt nicht schwerer. Nicht?
Ich wollte gerade sagen, oder?
Also ja, wie gesagt, ich meine, da hat jeder seine Vorliebe und ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie was bashen oder irgendwie schlecht reden oder die Dinger schießen ja alle. Also du hast ja gestern mit deiner Glock auch einigermaßen gut geschossen. Also sogar, nein, ziemlich gut.
Okay, geschossen. Okay.
Nein, wirklich gut. Also das ist ja.
Die Kugeln flogen Richtung Kugelfang, ja, und das ist auch wichtig.
Ja, absolut. Und ich finde, 90-Grad-Regel auch.
Und das ist auch eine Leistung.
Nein.
Nee, aber sag doch mal du, ich meine, du hast ja gestern auch mal eine Walter geschossen. Wie ist denn so dein Eindruck direkt?
Ich habe gestern zum Beispiel zum ersten Mal auch eine Walter geschossen.
Echt?
Ja, ich bin ja total im
bei Glock zu Hause. Es liegt nicht daran, dass die uns sponsoren oder irgendetwas oder auch nur von uns wissen. Das ist einfach, ich habe damals mit der Glock angeschossen. Ich habe die Glock lange, lange gehasst, weil es meiner Meinung nach eine sehr schwierige Pistole ist, um dort überhaupt schießen zu lernen. Es ist keine undankbare Schule, durch die man geht, weil ich finde, wenn man mit auf einer schwierigen Pistole schießen lernt, dann kann man das auf anderen schwierigen Pistolen auch und auf leichteren Pistolen, oder die vielleicht anders aufgebaut sind, geht es dann nochmal einen Tacken leichter, wenn man sich einmal durch dieses als eckiges Schwein durch dieses runde Loch gepresst hat. Ja, also erstens habe ich gedacht, boah, krass, die Dudes können gut schießen. Dann habe ich gemerkt, so, boah, die Pistole schießt auch ganz gut. So, da hat sich offensichtlich, haben sich da zwei gefunden. PDP ist eine großartige Pistole, finde ich. Es hat, der Abzug ist genial. Ist aber auch ein voll vorgespannter Abzug. Es ist kein Wunder, dass unterschiedliche Behördenteile in Deutschland diese Pistole mittlerweile adaptieren. Ja. Ist eine für mich eine sehr große Pistole auch, muss man sagen. Full Size. Weil ich glaube, es waren Full-Size-Pistolen, die ihr gestern mitgebracht habt.
Das war eine 5 Zoll Full-Size, ja. Genau. Also es ist tatsächlich
die 18, größte, die ihr mitgebracht habt gestern. Auf jeder ein Akro.
Du hättest jede Größe sehen können, wenn du möchtest.
Jedes, aber es geht um Pistolen, Tom, bitte konzentrier dich. Nein, also es ist wirklich...
Aber ich finde es schön, weil so kriegt jeder wirklich mit, was wir den letzten Tag gemacht haben.
Ich finde, es ist total wichtig, sich nicht zu verstellen. Ja. Manchmal ist es vielleicht wichtig, ich sollte mich vielleicht ab und zu dann doch ein bisschen zusammenreißen, wäre das richtige Wort. Nein, es ist eine großartige Pistole. Was mich aber mindestens genauso interessiert hat, wie, oder was mich, muss ich zugeben, sogar noch mehr interessiert hat als die Pistole selber, war die Tatsache, dass ihr eine andere Schießtechnik schießt, als ich sie lange Zeit trainiert habe. Ich, aus der Brille eines Laien, Tactical Fanboys, ja, habe die lange Zeit gemerkt, irgendwie unterscheiden sich dann die Ellenbogen der Schützen dann doch. Meine zum Beispiel zeigen ganz weit nach außen. Ich habe das so gelernt, es funktioniert großartig, ich kann auch strukturell erklären, warum das so ist. Dann sehen wir zum Beispiel andere Schützen, die haben das nicht, da gehen die Ellenbogen eher runter und ziehen sich in den Körper rein. Beispiele, die das zum Beispiel ganz extrem betreiben, wäre zum Beispiel der Typ von Achilles Heel Tactical. Wir sehen das aber zum Beispiel auch bei Lukas Botkins, der hat die Ellenbogen auch drin. Und hier waren die ersten Deutschen, die ich gesehen habe, wohlgemerkt wurde auf Instagram, die das auch machen. So. Und ich habe mich lange gefragt, weil ich das auch selber ausprobiert habe, wir haben auch dabei gefilmt etc., weil es muss ja irgendwas dran sein. Und ich bin aber nicht dahinter gekommen, was es ist. Und gestern kamt ihr beide zu mir oder zu uns und haben wir gesagt, so, jo, okay, was sollen wir denn machen? Sollen wir ein bisschen schießen? Sollen wir mal einen Kurs bringen oder so? Und dann habt ihr gesagt, so, okay, komm, wir zeigen dir jetzt mal so die Prinzipien von uns etc. Dann haben wir beim Stand angefangen und dann habt ihr irgendwann gemerkt, so, ja, okay, aber erzähl mir was zu den Ellenbogen. So, dann sind wir ziemlich schnell daran eingestiegen.
Skip it.
Genau, so, sind wir ziemlich schnell darauf eingestiegen. Und ich habe gestern ein neues Schießkonzept vorgestellt bekommen, was ich lange Zeit versucht habe, mir selber zu erklären, wo ich auch gemerkt habe, boah, du kannst auf YouTube so viel angucken, wie du willst. Es ist trotzdem unbezahlbar, wie wenn du jemanden wirklich in Persona vor dir hast, der dir das erklärt. Aber erklärt es doch noch einmal auch unseren Zuhörern. Eure Ellenbogen sind sehr eingefahren. Die Kraft kommt eher gefühlt aus dem Lat. Also, ja, so richtig eigentlich auch nicht. Wir haben gestern viele, viele Stunden versucht, mir das beizubringen. Was ist das Geheimnis eurer Schießtechnik? Wie funktioniert sie?
Ich glaube, der Hauptunterschied ist, und das merkt man auch, wenn du jetzt neben uns stehst und dich auf irgendwie eine Übung oder so vorbereitest, dann machst du und hast maximale Spannung.
Maximale
Spannung. Und bei uns ist es eher so loose wie möglich. So wenig unnötige Spannung wie möglich, weil wir die Idee haben, dass uns unnötige Spannung immer in eine Position bringt, die wir eigentlich nicht wollen. Wir wollen eine Schießplattform aufbauen, die, ich sage jetzt mal von den Füßen bis zum Kopf, so entspannt wie möglich ist, und wir ermöglichen der Waffe, weil wir können die eh nicht festhalten, dass sie so cyclen kann, dass sie immer wieder an den Ausgangspunkt, wo ich abgedrückt habe, zurückkommt. Die soll immer wieder wiederholgenau an den Punkt zurückkommen, sodass ich dann wieder schussbereit bin.
Das machen alle, Tom, aber ihr macht es anders. Ich zwinge die Waffe, oder mein Ziel ist es, diese Waffe so festzuhalten, dass ich sie erwürge. Und ich möchte, dass sie sich überhaupt gar nicht bewegen kann. Und ihr lasst sie aber bewegen.
Ja, was heißt lassen, bewegen? Die bewegt sich ja bei dir auch. Ja?
Yes.
Also, das ist ja nicht so, dass du das wirklich, das war ja das, was der Tom gerade gemeint hat, du kannst das ja nicht klassischerweise komplett verhindern.
Richtig, ich schaffe es nicht. Ne?
Genau, ja, das schafft aber auch keiner. Also, außer jetzt vielleicht, wenn du irgendeine Hochgezüchtete mit 5 Kompensatoren und was weiß ich speziell, aber selbst da nicht. Ja? Aber ich glaube, der Hauptunterschied ist so ein bisschen die Frage, von wo bringe ich wo, wie meinen Druck hin? Ja? Ich kann insofern da gut drüber reden, weil ich habe lange Zeit auch mit sehr hohem Ellbogen geschossen und sehr viel Druck von außen gebracht. Und ich will vielleicht, bevor wir da auch nochmal drüber reden, bevor der Hate in irgendwelchen Kommentaren kommt.
Oh, das ist wichtig, Disclaimer.
Disclaimer, ja. Das gibt ja kein falsch und richtig und den einen Weg oder irgendwie sowas. Also ich sage jetzt mal, wenn der Eric Grovell und ich würde ihn nicht kennen, auf unseren Kurs kommen würde, dann würde ich wahrscheinlich erstmal zu ihm sagen, Mensch, wie du die Waffe da festhältst, das würde ich jetzt anders machen. Und wenn ich ihn dann schießen sehen würde, würde ich schnell merken, scheiße.
Der hakt ja vorne so ein.
Also,
ne?
Der macht das ja ganz, ganz anders. Ja? Also das sind so Sachen, die hat er für sich halt entwickelt und die funktionieren gut. Und es gibt auch andere sehr, 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 sehr gute Schütze, die mit hohen Ellbogen schießen. Nur, und da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, das ist jetzt die Erfahrung aus vielen Kursen, vielen Seminaren und dem Weitergeben auch von diesem Wissen und auch selbst Experimenten mit diesen verschiedenen Grips. Die Frage ist, was ist erstmal der leichteste Zugang zu den Prinzipien, was hinter einem guten Grip steht? Und die Prinzipien,
Bizeps.
Ja, Bizeps. So ein bisschen.
Das war dein erster Spruch gestern. Was wiegt dir?
Was wiegt dir, ja.
Das ist wichtig.
Das ist verdammt wichtig.
Was wiegst du eigentlich?
Es geht euch einen Scheiß an.
Nein, also das ist sozusagen erstmal die Grundidee. Und was mir halt auffällt bei zwei Sachen, die wir von unserem Grip her anders machen, ist, wir haben dieses extreme Thumbs Forward, dieses Daumen nach vorne abgestellt und wir haben diese hohen Ellbogen abgestellt, aus zwei Gründen. Dieses Daumen nach vorne hat für uns immer den Nachteil gehabt, wenn jemand einen schlechten Schuss abgibt, es ist meistens als Rechtshänder links oder tief, Schrägstrich, links tief. Das sind die Klassiker, die du falsch machst. Warum schießt du tief? Wir haben gestern, wurde ja fast zu einem geflügelten Wort, ja, wenn du Kadenzen schießt, wenn du hintereinander schießt und dein zweiter Schuss geht nach unten, gibt's nur einen Grund, warum der nach unten geht, du hast die Waffe dahin gedrückt. Ja, schießt du hoch, kann sein, die springt nach oben, du drückst zu früh wieder ab, du bist noch nicht im Ziel, ist in Ordnung, kann passieren, aber tief heißt ja, die Waffe springt nach oben und danach drückst du sie irgendwie nach unten. Und wenn ich jetzt natürlich mit den Daumen ganz viel Druck nach vorne gebe, meine Hände ganz weit nach vorne bringe und hier fast schon kipp, mein Körper folgt meinen Daumen. Das ist so ein Spruch, den ich geklaut habe von einigen von diesen Amis, die sagen, dein Körper folgt deinen Daumen. Und ich merke das ja selber, wenn ich jetzt hier quasi anfange, meinen Daumen in die Position zu kriegen, dann merke ich, ja gut, ist hier sehr stabil. Drehe ich ihn weiter, spüre ich richtig, wie mein ganzer Körper so ein bisschen nach vorne gehen möchte. Mhm. Und diese paar Millimeter hier wirken sich aber vorne halt als, ich meine, der Strahlensatz ist der größte Feind des Schützens, richtig. Ja, wirken sich dann natürlich als große Abweichung aus. Und das ist schon mal das Erste, wo wir spüren, wenn ich da Spannung reinbekomme, tue ich mir schwer, sozusagen diese Tiefschüsse zu vermeiden, gerade wenn ich dann in schnelle Kadenzen komme, weil dann eben oft dieses nach vorne runtergedrücke reinkommt. Und das Zweite ist eben, wenn ich meine Waffe festhalte und ich ja sozusagen einen Rückstoß habe, der auf dieser Ebene funktioniert.
Er zeigt die vertikale Ebene.
Ja, genau, hier. Ja. Ich dann aber mit meinen Ellbogen nach oben gehe, dann geht ja der Druck sozusagen von hier drauf. Das heißt, ich will was sich so bewegt, so festhalten.
Richtig.
Ja. Und da hat man natürlich gewisse Grenzen. Und das hat man zum Beispiel, jetzt oute ich dich, bei deinem Grip manchmal gemerkt, wenn du 10 Schuss abgegeben hast, bist du ein bisschen auseinandergerutscht mit deinen Fingern, weil du einfach nicht geschafft hast, diese Bewegung mit dem Druck hier alleine zu stoppen. Und da kommt eben unsere Idee ins Spiel, dass ich sage, ich probiere nicht den Druck hier drauf zu bringen, sondern ich probiere den Druck hier drauf zu bringen. Ich probiere wirklich quasi hier zusammenzudrücken. Ja. Mike Sieglander hat mal so ein berühmtes, schönes Beispiel gebracht. Der hat gesagt, ich versuche quasi, wie wenn ich so eine Walnuss in meinen Händen so zerdrücken möchte, dass ich die sozusagen aufbreche mit meinen Händen. Da würde ich jetzt auch nicht so machen, sondern ich probiere das eigentlich so ein bisschen zu crushen, indem ich nach vorne gehe, den Druck über die Ellbogen in die Hände zu bringen und dann von unten nach oben über den Daumen den Druck komplett aufs Griffstück von der Waffe zu übertragen. Und da habe ich dann Druck von hier und kann dann die Waffe eben stabil halten. Meine Hände sind gleichzeitig wie so eine Art Stoßdämpfer. Mhm. Ja, nicht ein Flacheisen, was ich in die Dämpfer reinschraube, das dann irgendwie so hubbelt, sondern wirklich ein Stoßdämpfer, der das Ganze absorbiert. Und dann komme ich eben immer wieder an diesem Nullpunkt sauber raus und kann von dort dann weiterschießen. Und das Ganze spannungsfrei, schnell und hoffentlich auch präzise.
Und du hast viele wichtige Sachen gesagt. Ich würde die gerne oder die wichtigsten Sachen irgendwie der Reihenfolge nach jetzt kurz mal ansprechen und abhaken.
Ja.
Nummer 1, 83 Kilo. Danke, Tom. Nummer 2, zwei Sachen, mit denen ihr einfach eben so komplett aufgeräumt habt. Das Thema Thumbs Forward. Es wird in der modernen Schießausbildung sowie in der Oldschool-Schießausbildung eigentlich gelebt. Ne? Also es ist wirklich eigentlich ein unumstößliches, aus meiner Warte, ein unumstößliches Prinzip. Daumen vorwärts, Daumen vorwärts, Daumen vorwärts. Ich habe es mir auch angewöhnt mit dem Daumen meiner Supporthand oder meiner Arbeitshand, wie Hermann Rosenberg sagen würde, in den Frame reinzudrücken, also in die Pistole reinzudrücken, um den Hochschlag der Waffe zu minimieren.
Ne? Deswegen drückt man seitlich mit dem Daumen gegen den Verschluss.
Ihr drückt gegen den Verschluss?
Nee. Ich frage jetzt ja.
Deswegen. Also ich kenne es rein und runter. Ne? So. Und das Zweite ist, die Ellenbogen rauszustellen. Ne? Ich mache das aus dem einfachen Grund, dass ich möchte immer erklären, ich gebe meinen Schülern immer einen Ball, ne? Und sag so, ey, drück den mal da vorne zusammen, ne? Jetzt drück den mal vor der Brust zusammen, dann kommen automatisch die Ellenbogen raus und gebe immer das Bild mit, was mir Bert damals bei Methodak Ausbilderkurs mitgegeben hat, was ich seitdem adaptiere, ist, pass auf, ich möchte eigentlich von dir, was die Druckverhältnisse der Waffe angeht, wie ein Hufeisen, ist ein Hufeisen, was ich aufbiegen möchte. Ja,
das heißt, ist ganz gut, wie du es gerade zeigst. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir sagen, Ellbogen runter, weil in dem Moment, wo ich das so aufbiege wie ein Hufeisen, ist ja eigentlich meine Hand unten dabei, sich von der Waffe wegzubewegen.
Genau, und das ist ein großer Nachteil, deswegen sage ich immer.
Und dabei habe ich dann quasi nur noch, ich sag mal, punktuell Druck mit meinem Daumenballen.
Richtig.
Wenn die Ellbogen unten bleiben, habe ich quasi fast formschlüssig meine linke Hand, meine Supporthand an der Waffe dran. Und so möchte ich ja auch die Waffe kontrollieren. Ich weiß nicht, erinnerst du dich, wie wir gestern drüber geredet haben, über Daumenkontakt und so mit der Supporthand? Mhm. Und ich die Waffe dann nur mit der linken Hand geschossen habe?
Ich möchte ganz kurz darauf, ich habe mir das sogar in meine Notizen geschrieben und dann habe ich meine Notizen natürlich fachmännisch als Profi, der ich schon immer war und bin, unfehlbar, meine Notizen natürlich einfach in mein Handy nur eingetippt und das liegt jetzt gerade im Büro. Tom hat gestern eine der ersten Sachen, als ich dann darauf gekommen bin, so wie, ja, skip mal jetzt irgendwie, jetzt komm mal zum Eingemachten, hat Tom die Waffe in seine Supporthand genommen. Also wirklich, früher hat man Weekend gesagt, machen. Hat die Waffe da eingespannt und hat einfach mit dem rechten Finger seiner Schusshand dann nur noch den Abzug betätigt. Hat dann nicht nur gute Splitzeiten rausgehauen, sondern hat einfach auch ein gutes Pattern gehabt, eine wirklich gute Streuung und alles nur mit der Supporthand. Also dieser Mann ist einfach hingekommen, hat die Waffe in die linke Hand genommen als Rechtshänder, hatte dann wirklich nur 50% Fleisch an der Waffe von den 100%, die er maximal aufbauen kann. Und dann mit der rechten wirklich nur ausgedrückt und bam, 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 bam. So, und dann hat er erstmal Fakten geschaffen. Jetzt bitte, jetzt kommst du.
Naja, und da war ja, ich habe es dir extra gezeigt, mein linker Daumen hält die Waffe nicht runter. Der kann die meiner Meinung nach gar nicht kontrollieren.
Und es hat mir nicht geschmeckt, dass du mir das gezeigt hast.
Ne? Meine rechte Hand muss die Pistole auch nicht erwürgen, weil meine rechte Hand möchte ich ja, das war ja eigentlich, um dir zu zeigen, die Kraft und die zwar die strukturelle Kraft, nicht die maximale Handkraft, die ich da aufwende, sondern die strukturelle Kraft kommt mit der Supporthand. Und meine rechte Hand, das ist wie wenn ich jemandem freundlich die Hand gebe. Vielleicht ein Mädchen, freundlich die Hand gebe. So halte ich mit der rechten Hand fest. Meine rechte Hand möchte ich eigentlich so loose wie möglich, aber natürlich nicht, dass mir die Waffe aus der Hand rutscht. Ähnlich ein bisschen, also wir schießen mit der Eier auch so, weil wenn meine Hand rechts so überstresst ist, weil ich die so fest zudrücke, dann kann ich nicht so schnell abziehen. Also es ist auch ein Teil des Punkts, schnelle Splitzeiten zu schießen. Also mit schnell meinen wir halt dann, keine Ahnung, 14er Splits. Das geht nicht, wenn
ich... In meiner Welt ist 18 auch schon sehr schnell, aber okay. 14er.
Naja, das geht schon. Aber das geht nicht, wenn ich meine Hand total überstresse und so ganz fest zupacke. So funktionieren wir einfach nicht. Die Hand muss möglichst locker sein. Und was ja auch ein Punkt ist, nicht die Waffe zu greifen, so wie ein Affe die Banane ausquetscht. Also sprich, so ein richtiger Faustschluss. Mhm. Ja. den wollen wir eigentlich nicht, sondern wir wollen eher, ich sag mal, Druck mit dem kleinen Finger und Druck oben in dieser Daumenbeuge haben. Also wir haben es gestern mal ausprobiert, als ich dir die Hand gegeben habe. Unser persönlicher Moment, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Ja, ich erinnere mich. Seitdem war ich nicht mehr derselbe.
Also ich drücke nicht so zu, sondern ich versuche die Waffe so, ich sag mal, so zu hebeln. Ja. Damit schaffe ich eine strukturelle Kraft, wie ich die Waffe eigentlich gut einklemme und die tatsächliche Halteleistung kommt dann mit der linken Hand. Und da wäre halt auch noch ein wichtiger Punkt, von außen betrachtet, deswegen, viele fragen uns immer, wieso zeigt ihr eigentlich bei YouTube alle eure Kursinhalte?
Es fällt euch nicht ein.
Ja. Selbst wenn man die sich anschaut, es ist nicht so einfach zu, man kann es versuchen nachzumachen, aber es wird nicht immer funktionieren. Ich meine, es mag bestimmt Autodidakten geben, die das dann einfach nachmachen und das ist okay. Weil freut mich auch, wenn das jemand einfach von diesem Inhalt dann übernehmen kann. Aber viele kommen zu uns im Kurs sagen, ich kenne alle eure Videos, ich habe mir das angeguckt, aber irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was ich verkehrt mache. Und das sind halt dann so minimale Sachen. Die meisten halten mit der rechten Hand immer noch ganz fest die Waffe. Das sieht man richtig, da werden die ganzen Knöchel weiß und der Daumen drückt massiv auf die Supporthand, drückt die Supporthand runter. Und da weiß ich schon, er hält die quasi in diesem Faustschlussgriff, nenne ich den jetzt einfach mal, fest. Und bei der linken Hand ist es ganz oft, dass die, wenn ich meine Supporthand quasi an der Waffe, wenn ich den Grip habe und strecke meine Finger aus und die sind waagrecht, also quasi zeigen nach horizontal, nach vorne, dann weiß ich, er ist einfach zu tief mit der Supporthand. Wohingegen die, wenn ich sie im 45-Grad-Winkel habe, einfach mein Daumen ein Stück höher kommt, ich dann auch strukturell hier diesen Riegel eigentlich von der Schulter über den Unterarm benutzen kann und dann halte ich die Waffe einfach deutlich flacher.
Ich habe bei euch, es war eine der Sachen, die mir bei euch sehr gut gefallen hat. Ich habe euch schon lange gefolgt auf Instagram, bevor ich dann irgendwann den Kontakt zu David gekriegt habe, um dann gesagt hat, ich finde euch cool, jetzt komm mal zum Podcast.
Du hast geschrieben, ihr müsst kommen.
Jungs, heute. Zum einen habe ich gemerkt, dass ihr viele diesen generationellen Shift, den wir gerade in der Waffenindustrie haben oder in der Rüstungs- oder in der Ausrüstungsindustrie, wohlgemerkt, nicht die Rüstungsindustrie. Und jetzt aber auch bei den Ausbildern, es kommt ja neues Blut in die Szene und es gibt auch wieder einfach jüngere Prinzipien, die jetzt gerade populär sind. Viele davon sehe ich zum Beispiel in den USA. Und zum Beispiel das, was du jetzt gesehen hast, was du gesagt hast, von wegen, also die Technik des nicht mehr diesen Affengriff zu nehmen oder den Death Grip, ne, den ich zum Beispiel sehr populär auch vertrete, der auch für mich bis jetzt immer gut funktioniert hat. Du hast gesagt, pass auf, mein Daumen drückt nach vorne und der Pinky zieht eigentlich. Ne? Das heißt, also dieses strukturelle Aufbauen des Griffs. Achilles hat zum Beispiel darüber auch ein Video gemacht. Finde ich super interessant. Ich glaube, eine der zweiten Sachen, die ich gesehen habe bei euch war, da haben wir mal über das Thema Mucken und Timing gesprochen. Ich glaube, du hast es auch am Anfang dieses Podcasts oder gesagt. Wie wichtig sind Einflüsse aus USA bei eurer Schießausbildung? Nicht bei der Schießausbildung selber, aber bei der Art und Weise, wie ihr selbst schießt. Habt ihr viele Impulse daraus gekriegt?
Ja, also mittlerweile, also das kann man ja auch nicht leugnen, dass uns Amerika in dem Bereich voraus ist. Es wäre auch komisch, wenn nicht. Also muss man ganz ehrlich sagen, weil dort hat Schießen und dieses ganze Thema natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Und man merkt halt mittlerweile in den Schießtechniken, wie die das machen, das wird jetzt so richtig ernsthaft angegangen von ganz verschiedenen Seiten und ganz verschiedenen, aus ganz verschiedenen Lichtern sozusagen gesehen. Also diese Grenzen, über die wir vorhin ja gesprochen haben, zwischen taktischem Schießen und sportlichem Schießen und sowas, das vermischt ja in Amerika ganz extrem. Und da kommen dann natürlich wahnsinnig viele gute Einflüsse raus und auch didaktisch sehr, 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 sehr gute Sachen. Also dieses Video von Achilles ist tatsächlich eins, wo wir auch selber gemerkt haben, hey, wow, das ist ein echt kluger Gedanke, wie der das macht und wie er das zeigt und wie er den Leuten das vermittelt und nahe bringt, weil das ist ja der erste Schritt zum Machen, dass ich es verstehe. Ja, ich muss ja erstmal sagen, okay, macht Sinn. Und dann meinem Körper sagen, jetzt mach das, weil es macht Sinn, ja. Ansonsten mache ich es halt zufällig richtig. Kann auch mal funktionieren, aber das ist ja nicht das, wie man eigentlich lernt. Und insofern, nee, also Amerika, Rieseneinfluss, absolut. Die Leute, die dort arbeiten und Kurse geben, Wissen vermitteln, die sind da auf einem wirklich sehr, 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 sehr hohen Niveau unterwegs. Und man merkt auch, dass dieses Thema, dass dort Kurse gegeben werden, extrem nach oben geht. Also da gibt's ja wirklich Leute, wenn du dir den Kalender anschaust, weil wir mal überlegt haben, ob wir dieses Jahr mal irgendwo hin, die sind ja ausgebucht bis, glaube ich, 2025 teilweise. Das
ist brutal einfach. Ja. Ne?
Und da, glaube ich, kommt aber auch vieles von diesem Wissen wieder zurück. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie viel Lehren eigentlich mit Lernen zu tun hat, weil du dann halt einfach spürst, was funktioniert. Das ist halt wirklich ein Test, ist das battle-proofed, was ich da mache, ja? Ist das was taugt? Das gucken sich andere Leute an, geben ihre Meinung dazu. Und das ist zum Beispiel für uns auch immer so eine ganz, ganz wichtige Geschichte, dass ich nicht nur sage, mach das so, sondern wenn mich jemand nach dem Warum fragt, dann muss ich ihm sagen können, warum. Mhm.
Das ist ein super wichtiger
Punkt. Ja, warum tust du die Schultern nach unten und nicht nach oben? Dann muss ich ihm eine Antwort geben. Warum führe ich meine Hände an der Position zusammen und nicht an der Position zusammen? Muss ich ihm eine Antwort geben. Wenn ich zu ihm sage, hey, pass auf, das ist kein Fehler, dann muss ein Weil dahinter kommen. Ja, und nicht nur ein, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, und das ist was man, und da schließt sich die Frage wieder mit Amerika, dort mittlerweile arg spürt, weil da natürlich auch, glaube ich, ein großer Konkurrenzdruck ist. Jeder hinterfragt das, was der andere macht. Ja, und dann kommt natürlich auch wieder das Schöne beim Schießen. Das ist ein bisschen so wie, gibt auch diesen berühmten Krafttrainingsspruch, 200 pounds will always stay 200 pounds. Ja, dir kann jemand erzählen, wie gut du bist oder was du für ein toller Hecht bist oder sowas. Aber am Ende vom Tag, der Timer und die Zielscheibe, die lügen ja nicht. Ja, und wenn jemand schafft, an, was weiß ich, 1,50er Bilddrill zu schießen, dann scheint er irgendwas richtig zu machen. Und wenn der mir dann für das, was er tut, noch ein Weil geben kann, ja, dann scheint was dran zu sein. Und
ich habe gestern gemerkt, dass es total wichtig ist, aus welcher Brille man auf die Schießausbildung von jemand anders guckt. Und ich habe wieder bei mir selber gemerkt, was mich sehr geärgert hat, aber wieder geerdet hat auch, dass ich vorbelastet bin. Ich komme ja aus diesem Bereich des Verteidigungsschießens oder des praktischen Schießens. Ich habe tolle Ausbilder gehabt, etc. Es gibt einfach fundamentale Sachen oder kleine Sachen, die ihr zum Beispiel anders gemacht habt. Zum Beispiel, du hast gerade eben gesagt, wo kommen die Hände zusammen? Im praktischen und im taktischen Schießen, so wie ich es kenne, in dieser Schule, ist das ganz eine der wichtigsten Prinzipien oder unumstößlichen Prinzipien, ist zum Beispiel, die Hände gehen in der Position 3 zusammen. Ne? Das ist die Compressed Ready. Da unten verheiraten sich die Hände. Da wird der Griff final fest aufgebaut von beiden Seiten und auf dem Weg in die 4 nehme ich dann das Corner auf, prep den Trigger und. Ihr habt es zum Beispiel gestern so gemacht. Eine der großen geflügelten Wörter war auch so, ey, Junge, du musst die Hand da reinrollen. Ja? Also ich wie ein Affe versucht, so meine Support-Hand unter dem Abzugsbügel in meinen Full-Grip reinzurollen. Dann habe ich gemerkt, der David baut den Griff nicht so unumstößlich in der Position 3 auf, sondern quasi auf dem Weg in die 4. Dann habe ich ihn darauf angesprochen, dann sagt er, was eigentlich die 4? Moment mal, und dann haben wir einfach gemerkt, okay, gut, es sind einfach, manche Sachen sind aus dem Blickwinkel anders und um den, ganz kurz, um den Gedanken zurückzubringen, ich finde, was uns gestern ausgezeichnet hat auch, ist, und wir kannten uns ja vorher nicht, ja, okay, gut, jetzt sind wir haben einen Tag gebraucht, um zu merken, boah, wir viben total miteinander, es funktioniert alles gut, war auch abzusehen, meiner Meinung nach, aber am Anfang weiß man es ja trotzdem nicht. Und wir haben gemerkt, obwohl wir Sachen fundamental teilweise anders machen, hat uns das jetzt nicht gesplittet, sondern wir waren eher daran interessiert, ja, wieso machst du die Sachen so und wieso machst du die Sachen so? Und ich war aber auch schon in Räumen, wo viel minutiösere Unterschiede, als wir gestern hatten, einen Raum komplett geteilt hat, in einer Art und Weise, dass diese Leute danach auch kein Bier mehr zusammen trinken konnten.
Aber um was geht's da?
Genau.
Das ist meine Frage. Also
worum ging's da
letztendlich, ob du jetzt viel Verteidigungsschießen machst oder, keine Ahnung, der Hardcore-Jäger bist, wir haben alle Bock auf Schießen.
Genau.
Und ich kannte so die Teile deiner, was du gemacht hast, ich kannte das ja von uns, ja, ist ja klar. Ich brauche einen Jäger das so nicht beibringen. Jäger, ab in die 4, 3, weißt du, das ist völlig, das macht da keinen Sinn und genauso auch im Sportlichen, im IPC macht das keinen Sinn, hier irgendwie diese 3 hier mit reinzubringen. Und ich sag mal, die Frage wäre jetzt tatsächlich, warum ist diese Marriage der Hände erst in der 3? weil der David macht sie nämlich, oder hat sie gezeigt, er macht sie nicht auf dem, von dem Weg 3 auf 4, sondern er macht die vor der 3.
Das ist
der David holt seine Waffe, die Waffe verlässt das Holster, in dem Moment bewegen sich beide Hände, die linke Hand, sobald die Waffe quasi nur annähernd mit dem Lauf nach vorne zeigt, also quasi seine Hand passiert hat, geht er mit dem linken Zeigefinger, sucht Kontakt zu seinem Indexpunkt, dem rechten Zeigefinger, und ist an der Waffe.
Mhm.
Und dann geht er hoch und in dem Moment, wo er quasi bei dir die 3 passiert, kann er auch schießen. Weil das ist ja der Punkt, warum ich die Marriage in der 3 mache, dass ich sage, ich bin jetzt hier schon high compressed ready und kann quasi direkt schießen. Ja, ist er hier auch. Aber der Grip, den kann ich hier hinten, da sind wir uns, glaube ich, einig, ich kann hier hinten nicht diesen perfekten Grip, den kann ich hinten nicht machen, weil dafür sind wir anatomisch nicht gebaut. Ja? Vor allem, wenn du dir überlegst, ich meine, du hast bestimmt schon mal so einen Plate Carrier angehabt.
Noch nie.
Wenn du den anhast, Schulterpads, das wird noch schwieriger, in der 3 diesen Grip zu haben. Ne?
Ich hatte gestern offensichtlich so viel mit eurem neuen Ausbildungskonzept zu tun, dass mir das nicht aufgefallen ist, dass der David die Hände schon vor der 3 zusammenpackt. Das geflügelte Wort war nach wie vor, du musst die Supporthand in den Griff reinrollen, das habe ich dann probiert.
Ja.
Wohlgemerkt, das war eine andere Sache, die mir nicht geschmeckt hat. Und damit meine ich nicht, dass ihr mir nicht geschmeckt habt, aber es hat mir einfach nicht geschmeckt, dass irgendetwas in mir fand es erstmal doof, dass das für mich jetzt funktioniert hat, ne? Weil es natürlich meine eigene Ausbildung und die Art und Weise, wie ich schieße, natürlich als komplett zu 100% reflektierender Mensch, der niemals Stolz und Ego irgendwo in der Stimme trägt, erstmal in Frage gestellt hat. Und dann habe ich damit aber so ein tolles Recoil-Management erstmal hinbekommen.
Ich habe sogar ein Foto gemacht von diesen zwei, vorher, nachher.
Eine der vielen Sachen, die mir nicht geschmeckt hat. Und dann habe ich tatsächlich wirklich eine gute Pattern hingelegt und habe gedacht, fuck, es funktioniert wirklich, das ist gut. Eine andere Sache, die mir bei euch im Kopf geblieben ist, ist, und das hatten wir jetzt gerade eben, das finde ich eine spannende Überleitung, ich habe gesprochen von dem Hufeisen, was ich mir gefühlt von Bert metaphorisch geliehen habe, das Hufeisen aufbiegen. Und David hat mir vorhin gesagt, yo Bro, ist eigentlich mehr so die Walnuss, die ich versuche so nach vorne draus zu squeezen und da gehen die Ellenbogen jetzt runter. Ne?
Mhm.
Das ist das Stellen von Bildern bei der Ausbildung, bei der Schießausbildung. Das kommt aus dem Bereich Methodik und Didaktik. Und ich fand es extrem interessant, nachdem David gestern ein 300-Gramm-Steak quasi gefühlt mit einem Biss verschlungen hat, dass er danach stolz erklärt hat. Also, ich bin nämlich voll der Didaktik- und Methodik-Nerd. Das interessiert mich total. So, was meinst du damit? Warum interessiert dich das so doll und warum ist das so wichtig? Und wie arbeitet ihr mit, was ist eure Herangehensweise von Methodik und Didaktik bei Greyground?
Oh, das wird jetzt ein weites Feld.
Das ist gut.
Nein, also dann starte ich einfach mal bei den Grundlagen, warum das für uns wichtig ist. Also ist natürlich jetzt bei mir extrem auch meinen Hobbys bisher und meinem Beruf geschuldet. Hobbys insofern, weil ich, glaube ich, gefühlt seit mein Leben lang Kampfsport mache, geboxt, MMA gekämpft, BJJ, hast du vorhin gesagt, Black Belt mittlerweile.
Nach 20 Jahren Training wohlgemerkt, hast du
gesagt. Ja, länger, glaube ich, sogar.
Herzlich
aber alles, ja, alles gut, danke dir. Danke dir. Aber auch schon immer Training gehalten, also immer schon irgendwo Wissen weitergegeben, Kindertraining gemacht, dann Erwachsenentraining, Wettkämpfer bei uns, alles und so weiter. Und hauptjobmäßig, ich bin ja eigentlich Jurist in meinem Hauptjob und arbeite ja als Hochschullehrer. Also ich habe ja voll den Langweilerjob eigentlich und bringe dort auch Leuten Sachen bei. Und das Schöne ist immer, du kannst ja einen und denselben Stoff vermitteln, auf 1000 verschiedene Arten und der eine erzählt es dir und du merkst dir gar nichts und der nächste erzählt es dir und du merkst dir irgendwie alles. Und die Frage ist ja immer so, auch als Lehrer, warum ist das so? Und es gibt ja nichts Schlimmeres. Ich meine, du sagst zwar, du hast jetzt bisher noch nicht so Riesenkurse gehalten, aber du lehrst ja auch Leute.
Jawohl.
Es ist ja eine der größten Horrorgeschichten, die es gibt, wenn du vor Leuten stehst, denen was beibringen willst und merkst, scheiße. Die verstehen nicht, was ich sage.
Ja, die weiß ich nicht.
Die haben keinen Bock drauf auf das, was du da erzählst. Die sind nicht bei der Sache und sowas. Und deshalb war dieses Aktivieren für mich auch schon immer so ein bisschen, sag ich jetzt mal, ein Selbstschutz, weil nur dann macht Lernen und Arbeiten und Kurse halten Spaß. unser didaktisches Konzept möchte ich jetzt gar nicht so als ein Konzept nach XY oder sowas benennen, sondern es liegt im Endeffekt ganz viel in der Didaktik hat mit Empathie zu tun. Also, dass ich mich in mein Gegenüber reinversetze, den dort abhole, wo er quasi gerade steht. Denn das ist beim Lernen immer ganz wichtig, dass du weißt, wo laufe ich los. Ja, du brauchst einen gemeinsamen Nenner, wo du sagst, okay, können wir uns darauf einigen, das ist das Thema, an dem arbeiten wir jetzt. Weil du, wenn du quasi auf diesem Weg zum Gipfel, sage ich jetzt mal, um mit Bildern zu arbeiten, irgendwo dich mal verläufst, musst du wissen, wo kann ich wieder zurücklaufen, um den Weg nochmal neu zu beginnen. Also das ist auch was ich oft zu meinen Studenten sage, was wollt ihr denn am Ende können? Was ist denn das, was ihr nach den 4 Jahren Studium hier besser könnte als andere. Es ist das. Und da fangen viele schon mal an zu überlegen und wissen es eigentlich gar nicht. Was will ich denn eigentlich können? Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Dort die Leute abholen, das ist uns, wie gesagt, super wichtig. Und dann sie sozusagen auf diesem Weg begleiten, aber ohne überheblich zu werden. Also das ist auch so ein ganz großes Kernding, weil so ein Seminar dient nicht dazu, dass ich sage, so, jetzt schaut mir mal alle zu, wie ich schieße und messt mal meine Zeit und bewundert mich mal und klatscht mal alle oder sowas. Sondern es geht wirklich darum, denen auf Augenhöhe zu zeigen, warum mache ich was, wie und was ist dann das Ergebnis, was dabei rauskommt. Und da ist natürlich auch immer wichtig, Verständnis vor allem beim Schießen. Du hast vorhin von Bildern gesprochen. Ich glaube, ganz viele Leute verstehen Dinge nicht, weil im Schießsport oder im Schießen allgemein sich oft mal hinter Schlagworten versteckt wird. Und die aufzudecken ist ein ganz wichtiges Konzept, was wir da haben. Also so dieses Thema Mucken, Verreisen, oh, du musst besser zielen.
Wer trifft, hat recht.
Ja, nein, das sind so Sachen, wo ich sage, ja,
was. Das ist dann auch kurz hochgekocht, als dieser Spruch kam.
Ja, was heißt denn besser zielen? Was meinst denn du damit? Wie, warum mucken, wie muckig, warum verreise ich das jetzt, ja? Und ein schönes Beispiel, was wir zum Beispiel immer machen, ist der Klassiker tief links, ja, oder links schießen, weiß jeder, dass das ein Abzugsfehler ist. Und dann fragen wir bei den Kursen in die Runde und sagen, jetzt, ihr wisst es alle, aber sagt mir mal jemand, warum das so ist. Weiß jemand, warum das so ist, dass wir die Waffe, dass wir nach links schießen? Dann schauen erstmal und sagen, ja, das ist ein Abzugsfehler. Sag ich, ja, das stimmt, aber was passiert da in deinem Körper, dass der Schuss dahin geht, dass dieser Abzugsfehler entsteht? Überlegen die meisten, ja, dann drückt man die Waffe rüber. Und dann kommt wieder ein, ja, und warum drückst du die Waffe rüber? Und dann machen wir immer dieses schöne Experiment, dass wir zu den Leuten sagen, ja, passt mal auf, nehmt mal eure Finger, macht mal so und jetzt bewegt mal ganz schnell nur den Zeigefinger und dann passiert das. Und dann merken die meisten, ja, scheiße. Ich kann ja meinen Zeigefinger alleine ganz schwer bewegen, der Rest von meiner Hand verkrampft. Und wohin will er? Ja, scheiße, nach links. Ja. Und dann realisieren ganz viele Leute das erste Mal, was da eigentlich in ihrem Körper passiert. Und dann gehen wir her und überlegen zum Beispiel mit den Leuten gemeinsam, okay, wie könnte man das jetzt abstellen? Probieren wir mal die Finger so arg, wie es geht, anzuspannen und jetzt den Finger schnell zu bewegen. Und jeder meint, oh fuck, jetzt wird's noch schwerer. Also wir brauchen eine lockere Hand. Dann sind wir bei dem, was der Tom vorhin gemeint hat, warum ich meinen Grip so aufbaue, dass diese Hand locker ist. Und die Leute können diesen Gedankengang verstehen. Wir nehmen die quasi an der Hand und probieren die durchzuführen, durch das, was da im Körper, im Kopf passiert, abzuholen und dann eben eine Lösung für das Problem zu zeigen. Und dann kommt eben dieses klassische Thema Trigger Prep. Ja, auch so ein Schlagwort.
Hatten wir gestern eine schöne Übung zu.
Ja, zum Beispiel, ja. Aber der Einstieg ist bei uns zum Beispiel immer die Frage, wenn ich jetzt sage, hey, es ist schwierig, den Finger schnell und weit zu bewegen, ja, dann wäre es ja vielleicht einfacher, ihn kurz, ja, und mit wenig Kraft zu bewegen. Und das ist ja genau ein Trigger Prep, dass ich sage, ich gehe von diesem Berg, den ich jetzt so mal als Weg und Kraft darstelle, 90% und muss dann eigentlich nur noch so machen und dann bricht mein Schuss, dass ich dann weniger verreisen kann, wie wenn ich so machen muss. Das leuchtet dann irgendwie jedem ein. Und mit diesem Bild im Kopf, dann die Leute auf die Range geschickt und probieren lassen und Übungen schießen lassen, das ist das, wo wir dann oft mal einen guten Erfolg haben. Und das ist eigentlich so ein bisschen unser, wenn ich es jetzt mal nenne, didaktisches Konzept, dass wir die Leute wirklich an der Hand nehmen, abholen an einem Fixpunkt, ihnen zeigen, wo wir hinwollen, warum wir da hinwollen, warum laufen wir jetzt links rum und nicht rechts rum, warum greifen wir so und nicht so, was passiert in deinem Körper. Und wenn du das nachvollziehen und verstanden hast, dann hast du ja auch was, was du nicht nur an dem einen Tag irgendwie mitnimmst, sondern das kannst du ja dein Leben lang behalten und ausbauen, weil du das Prinzip verstanden hast. Das ist so ein bisschen das didaktische Konzept, wenn man es so nennen will. Ich weiß gar nicht, ob man es so nennen darf.
Also das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass du gesagt hast, pass auf, es gibt andere Prinzipien als Frontalunterricht und absolute Über-Ego-Selbstläufer. Ja. Lustigerweise zwei Pfeiler, auf denen mein komplettes Training beruht. Deswegen stelle ich das noch in Frage. Nein, Spaß. Ihr kamt gestern tatsächlich auch... beeindruckt ist das falsche Wort, weil beeindruckt habt ihr mich natürlich, aber es hat mich nicht gestern außergewöhnlich überrascht, dass ihr coole Dudes seid, die jetzt nicht irgendwie mit Bodybuilder gestellter Brust da rumlaufen und erstmal zeigen, guck mal, was für geile Hengste wir sind. Also dieses Thema Empathie, ich habe euch gestern als total locker und auch wirklich nahbar empfunden. Alles, was ihr jetzt erzählt habt, es klingt ja super. Und es funktioniert auch. Es funktioniert aber am besten, wenn sich Leute darauf einlassen. Jetzt leben wir in einer Community, wo ja nicht jeder das Schießen mit euch anfängt. Wo man Leute bei Null abholend, wo man sagt, ja okay, du bist ja noch nicht versaut. Ne? Wunderbar, du bist ein leeres Glas, dich kann ich jetzt voll machen. Sondern ihr habt ja auch Leute wie mich dann zum Beispiel, die jetzt nicht erst seit gestern schießen, und jetzt kommt ihr daher und sagt dann, pass mal auf, okay, so, macht die Ellenbogen rein, etc. Und so, das ist hier Trigger Prep und. Erlebt ihr auf euren Kursen auch manchmal, dass ihr Leute, ich will nicht sagen beratungsresistent sind, aber dass sie vorbelastet sind? Und wie geht ihr mit diesen Leuten um?
Also vorbelastet kommen schon einige, ja.
Oder? Glaube ich.
Wir hatten ja gestern einen in unserem Kurs, der war ein bisschen vorbelastet.
Ich kenne den am Rande und ich halte sehr viel von
Nein, also natürlich jeder, also wir haben... Von bis alles. Mhm. Wir haben Leute, die kommen und wir machen immer so eine Vorstellrunde. Wir sagen auch immer, wenn bei euch jetzt so ein IPSC-Weltmeister ist, würde man einfach gern wissen vorher. Ne? Also klar, ich möchte ja wissen, wer da ist und möchte wissen auch, mir schon mal im Vorhinein Gedanken machen, was werde ich denn wohl an welcher Stelle wem sagen müssen. Ich will auch gucken, wenn jetzt einer, die sagen es auch, und es ist auch schön, weil da gibt's kein, oh, ich bin der sowieso lange Sportschütze und ich wurde schon mit der Pistole geboren. Also das gibt's bei uns im Kurs nicht. Die kommen alle open-minded und haben einfach, die wollen was Neues lernen heute. Also ich habe noch, selbst wenn der ein volles Glas hat, sagt er, okay, aber ich würde ein bisschen was ablassen, wenn ihr was Cooles habt aus meinem Glas. Mhm. Weil wenn ich in den Kurs gehe, dann bin ich ja grundsätzlich bereit zu lernen. Ansonsten würde ich ja nicht bei uns einen Kurs buchen. Und dann haben wir Leute, die kommen in die Vorstellrunde und sagen, pass auf, ich habe vor einem Jahr einen Jagdschein gemacht. Ich habe jetzt eine Kurzwaffe, ich habe keine Ahnung und bevor ich jetzt einfach irgendwas angefangen habe, habe ich mir gedacht, ich buche mal einen Kurs bei euch. Dann gibt es welche, die schießen seit Jahren IPSC und merken, dass gerade wenn, dass halt die Fundamentals nicht passen. Die sind vielleicht gut, was das Movement angeht, was das Laufen angeht, aber diese Basics sitzen vielleicht noch nicht, die kommen auch in Kurs. Und da sagt auch keiner, aber ich mache das schon immer so, und sondern die nehmen wir mit auf diese Reise, die beginnen wir für alle gleich und schauen dann aber trotzdem individuell, was kann einer vielleicht schon eher wie ein anderer. Und dem geben wir dann auch, ich meine, wir sind zu zweit, das ist natürlich auch ein enormer Vorteil in so einem Kurs mit 12 Leuten. Du hast da auch die Chance, sag ich mal, die Leute einzeln noch individuell anzusprechen. Das ist jetzt nicht ein Frontal oder eine, ich sag mal, eine Story, die über jeden drüber gebügelt wird, sondern wir versuchen schon auch jeden, wie der David ja schon gesagt hat, dort abzuholen, wo er ist. Und wenn einer eben noch ein enormes Problem hat, dann gehen wir da nochmal auf und drauf ein. Und für den haben wir auch noch weitere Übungen, wo ich sage, hey, achte nochmal darauf, mach nochmal das. Also ich sehe das nicht, dass da Leute bei uns kommen und ich sage mal, ihre Bubble mitbringen und sagen, hey, bei uns, wir schießen immer so und das, was ihr macht, ist ein Quatsch. Also das haben wir noch nicht erlebt. Und mir sagen auch immer hinterher, Mensch, eigentlich cool, was so viele Leute zu unseren Kursen kommen.
Schön.
Also weil es wirklich Spaß macht, du gehst hinterher, ich sag mal, energiegeladen raus, das ist jetzt nichts, was uns Energie nimmt, weil die Leute, die haben einfach Bock, das macht Spaß, das ist klar, du stehst da 7 Stunden draußen bei Wind und Wetter und wir haben schon bei Minusgraden Kurse gemacht.
Stimmt, ihr macht auch Autokurse eigentlich, ne?
Wir haben...
Das ist nicht immer überdacht.
Nicht immer überdacht, wir haben im Winter für Jäger so Schießen in Dämmerung und Dunkelheit gemacht, einfach um das mal zu simulieren. Ich meine, ein Jäger hat ja trotzdem einen Umstand, wann sind denn Wildunfälle, wo ich eine Nachsuche vielleicht machen muss für ein angefahrenes Reh, das ist halt
immer im nachts, Sommer, ja. Genau, und tagsüber, wenn es gerade passt.
Ja,
das und ist ich meistens, viel Zeit habe.
Ja, das ist halt leider meistens nachts und ich denke, jeder, der schon mal nachts einen Fangschuss hat antragen müssen, der weiß, wie scheiße das sein kann. Also da kommt halt das Thema dann, wie ziele ich jetzt eigentlich? Wo kommt meine Lichtquelle her? Ich habe vielleicht noch Streiflicht vom, keine Ahnung, vom Autoscheinwerfer. Dann habe ich vielleicht noch den Verkehrsteilnehmer, der da nicht selten erlebt, weint, weil er denkt, das Reh wird jetzt nochmal zusammengeflickt vom Notarzt. Also diese ganzen Sachen, die passieren dann und dann kommt der Jäger hin. Der hat das letzte Mal so eine Woche, nachdem er die Waffe gekauft hat, damit geschossen. Und dann war die jetzt 5 Jahre im Schrank und dann soll er einen Fangschuss machen. Und sowas machen wir halt auch. Also da haben wir diesen, bei Nacht und in Dunkelheit, um den Leuten nochmal eine Idee zu geben, wie man denn mit einer Taschenlampe und einer Pistole arbeitet. Weil das Thema Langwaffe ist spätestens in der Dunkelheit vorbei. Weil wenn ich mir Langwaffe einen Fangschuss antragen möchte, wo halte ich da meine Taschenlampe?
Du machst es, ich möchte dazu nichts sagen.
Okay, gut. Es ist auf jeden Fall ein Thema. Und es ist auch ein Thema, dass ich nicht mit einer 308 2 Meter vor mir in den Graben reinballer.
Ja.
Also, und ich möchte auch denjenigen sehen, dann kommt da dann noch das Argument, das fange ich alles mit der kalten Waffe ab. Ich möchte sehen, wie du den Dachs mit der kalten Waffe abfängst. Oder den Fuchs.
Die kalte Waffe, für die Leute, die jetzt nicht Jäger sind, das sind, wir reden davon, Klingen.
Genau. Also das ist dann schon noch ein Thema und ich glaube nicht, dass jeder eine Saufeder, um das auch nochmal zu erklären, das ist, ich sag mal ganz einfach.
Ein Speer.
Also wer da zu dem angefahrenen Reh kommt oder zu dem angefahrenen Dachs und packt da seine Saufeder aus und spießt es auf, ich möchte einfach nur die Fotos in der Zeitung sehen. Also das ist halt einfach, ich glaube, es gibt da, weil man jetzt auch mal an das Tierleid denkt, schon ich sag mal, weit gerechtere Methoden, das Tier zu erlösen, das eh schon leidet.
Und das ist, was du sagst, das ist die Kurzwaffe.
Das wäre jetzt die Kurzwaffe, wobei ich jetzt aber auch sage, wenn ich die Möglichkeit habe, eine Langwaffe zu schießen und mir es nicht zutraue mit der Kurzwaffe, dann ist es auch okay. Es muss halt nur, das Ziel muss halt erfüllt werden. Aber dass ich nicht, wie ich ja schon gerade gesagt habe, vor mir einen Graben schieße mit 3.500 Joule, das sind wir uns ja einig. Ne?
Ich weiß gar nicht, ob Walter eine Langwaffe hat. Vielleicht kriege ich die Überleitung gar nicht so hin. Aber derzeit bietet ihr vorwiegend oder only Kurzwaffenkurse an, oder? Ist es ein Modul? Sind es verschiedene? Ist es Pistole 1.0, 2.0, 3.0, 4.0? Ist es, gibt es, wie ist es strukturiert, also eure Module, die man buchen kann?
Wir haben bisher so einen, Herrgott, Pistol 1.2 Kurs als Kombination. Das ist quasi ein Ganztageskurs. Der Vormittagsteil sind Basics, also wirklich, wie der Tom vorhin schon gesagt hat, Stand, Grip, Visierbild und Abzug, also dass man das wirklich mit allen Leuten macht, alle auf denselben Stand sozusagen bringt, von den Grundlagen her, das Ganze natürlich übt mit verschiedenen Übungen, wir haben ja gestern auch mal diese Trigger-Prep-Übung zum Beispiel, ist was wir da mit den Leuten machen und sowas, dass man schöne Basis hat und an das schließt sich dann quasi am Nachmittag dieses Pistol 2 Modul an, wo wir dann aber, muss man ehrlicherweise sagen, sehr flexibel sind, weil es immer ein bisschen drauf ankommt, wie die Struktur in den Kursen ist und wie gut die Leute sind, also da gehen wir dann auch sehr individuell drauf ein. Was sozusagen gewünscht ist, Schrägstrich, was für eine Gruppe von Leuten wir vor uns haben, ob das Niveau höher ist, niedriger ist, ob sie eher aus der jagdlichen, eher aus der sportlichen Szene kommen. Aber da wird dann quasi so dieses Thema relative Präzision, Schießen unter Zeitdruck, Schießen aus dem Holster noch bearbeitet und dann eben in diese Basics rein integriert, dass man halt dann zum Beispiel hergeht und sagt, Mensch, schaut euch mal die 3 verschiedenen großen Ziele an, schießt mal einen Schuss jeweils auf das Ziel, aber probiert quasi immer schneller zu werden, wenn die Ziele größer werden oder immer langsamer zu werden, wenn die Ziele kleiner werden, dass man halt solche Dinge dann mit den Leuten anfängt, Kadenzen zu schießen und dann eben, wie gesagt, das Ganze noch aus dem Holster raus. Das ist so ein bisschen der Grundaufbau. Zusätzlich werden wir jetzt, weil wir einfach noch zu wenig Leute bisher hatten, die mal durch diesen 1-2-Kurs gegangen sind, ab diesem Jahr noch 2 spezielle anbieten. Wir wollten noch einmal dieses Thema Movement und Transitions, also Schießen in, aus der Bewegung, also sprich Positionswechsel, halt so wie es beim IPSC klassischerweise der Fall ist. Wie gehe ich in eine Position rein? Wie komme ich aus einer Position raus? Wie kann ich im legalen Rahmen in der Bewegung schießen, solche Geschichten und natürlich Zielwechsel. Das wollten wir als Spezialkurs, der ist, glaube ich, für den Juni oder irgendwie sowas schon geplant. Und dann wollten wir noch so einen Pistol-3-Kurs machen, wo wir hauptsächlich verschiedene Drills mit den Leuten schießen. Mhm. Also wirklich dann sagen, okay, pass auf, ihr könnt die Basics schon und jetzt kommt quasi das Feintuning. Wie schaffe ich es bei meinem Build-Drill von 2,50 auf 2,20er Zeiten zu kommen oder von meinem 2,20er auf unter 2? Solche Geschichten, ja, das wird noch dazu kommen.
Pistole, perspektivisch, Rifle irgendwo?
Wir machen PCC.
Pistol, Carbine,
Caliber.
Caliber.
Also quasi die 9mm AS. Da arbeiten wir mit Hera zusammen und machen bei Franconia im Moment immer mal in der Franconia Academy Kurse. Gerne auch immer zusammen mit unserem guten Freund, mit dem Andi Daufin. Den kennst du, glaube ich, auch, ne? Andi.
Ich schüttel den Kopf und sage ja.
Doch, du kennst ihn. Also der ist ja auch Top-IPSC-Schütze, PCC, glaube ich, war letztes Jahr Deutscher Meister oder irgendwas, glaube ich sogar, im IPSC-PCC. Und ja, also da machen wir ein bisschen was, aber auch eher in die, ich sage jetzt mal, sportlich dynamische Richtung, jetzt nicht Room-Clearing-Zeug oder irgendwie so.
Okay, das habe ich verstanden. Ja. Was ist denn eure Entschuldigung als komplett trainierte, jeweils 100 Kilo Kerle, 9mm Rifle zu schießen? Wie ist das passiert und wer hat euch wehgetan?
Hast du schon mal eins geschossen?
Ja.
Okay. Hast du direkt im Vergleich mal mit einer 223 geschossen?
Ja.
Hast du einen Unterschied gemerkt?
Ja.
Bei was?
Bei allem, sowohl im Recoil, wo gemerkt, die ich da hatte, hatte auch einen Kompensator drauf, das ging eigentlich relativ gut. Im Geldbeutel habe ich es besonders gemerkt.
Im Geldbeutel, ja.
Richtig.
Das Thema ist tatsächlich, also wir haben es ausprobiert, wir hatten auf einer Range einen Kumpel von uns, der hat die MR223 von Heckler. Standard, nichts getuned, kein extra Kompensator, nichts drauf und wir haben die parallel geschossen.
Richtiges Eisenschwein.
Ja, ein richtiges Eisenschwein. Ja, ja. Und du merkst keinen Unterschied am Rückstoß. Also das heißt, wir haben Doubles geschossen auf, was war das, 25 Meter oder so. Du merkst keinen Unterschied im Schussverhalten. Und dann muss ich mir halt die Frage stellen, muss ich unbedingt mit einer 223 trainieren?
Ja, es macht ja auch, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, das ist ja alles nur Spaß, ne? Also das ist ja, das soll ich ja Laune machen.
Das ist ja der Punkt noch daran,
und,
ja.
Da macht halt für mich auf bis zu 50 Meter, was man jetzt in den meisten Ständen gestern, wo wir waren, war auch bis zu 50 Meter, macht jetzt für mich ein 223 keinen Sinn. Wenn ich jetzt eine Range hätte, wo ich sage, ich kann mich 300 Meter frei bewegen und kann da irgendwelche coolen Sachen schießen, dass ich sage, ich fange hier an, liegend mit dem Zweibein auf 300 Meter die ersten Schüsse und dann bewege ich mich nach vorne und hin und her. Da macht für mich ein 223 Sinn. Da macht es auch Spaß und ist auch eine coole Geschichte. Aber wo und wie kannst du das machen? Also da gibt es ja eine Handvoll Stände, wo du sowas tatsächlich effektiv trainieren kannst und mit der PCC, das sind einfach Spaßmaschinen. Also finde ich, es ist einfach just for fun.
Die Dinger machen Laune.
Voll
Laune. Das ist immer geil. Wirklich Laune. Ich wusste gar nicht, dass Hera ein Pistol Carbine Caliber überhaupt hat.
Doch.
Ja, und sogar, also die sind einer der wenigen Hersteller, die das, ich sag mal, selber herstellen und nicht assemblen. Oh. Und sie machen auch eins, sie bauen tatsächlich den Lower nur für diese 9mm Geschichte. Mhm. Die meisten machen ja so ein Adaptersystem draus, das funktioniert dann gut oder auch nicht gut, aber das ist schon, das merkst du auch an dem Produkt, das ist eine reine PCC. Ja. Und das macht echt Laune, das Teil. Und macht auch Spaß damit, viel zu trainieren.
Ja, weil man einfach danach sich noch danach nur einfach noch so viel Geld übrig ist, dass man sich halt noch Reis mit Hühnchen leisten kann. Und nicht so wie bei mir, dass am Ende gibt es dann Reis mit Mayonnaise.
Was der David hat gesagt, der Punkt ist ja, wir machen das auch Spaß, ne? Also keiner von uns muss damit in Einsatz. Also dann macht es keinen Sinn, jetzt mit einem PCC zu trainieren, dann muss ich halt das nehmen, mit dem ich auch in Einsatz gehen muss, ja.
Also wenn ihr Rifle trainiert, dann habt ihr das Thema Spaß im Vordergrund und nicht den Aufhänger Mitteldistanzwaffe.
Nein.
Ja, außerdem, wie gesagt, wo kannst du Mitteldistanzen gut, also das ist ja wirklich auch ein Standproblem und jetzt haben wir wirklich Luxusstände, muss ich sagen, wo wir trainieren können, aber selbst dort ist das ja super eingeschränkt. Also wenn mir der Philipsburg-Stand gehören würde, ja, dann würde ich vielleicht sagen, hey, geil, da kann ich von null bis hier richtig Gas geben und kann das Ding auch ausnutzen, ja. Aber wie gesagt, bei uns im Indoor, in der Indoor-Range, wo wir schießen, in unserem IPSC-Verein oder auf dem Stand, wo wir sonst trainieren, da haben wir halt bis 50 Meter und da macht einfach PCC Spaß und Sinn.
So, jetzt
kennen wir die Geschichte, jetzt wissen wir, okay, pass auf, ihr seid coole Dudes, ihr habt euch gefunden, ihr habt einigermaßen vom Anfang an geklickt, ihr habt das Thema, ihr seid in keiner Bubble zu Hause, also ihr jetzt kein Label, Sportjagdbehörde, was ihr euch aufdrückt. Im Gegenteil, es wird euch gefühlt so ein bisschen aufgedrückt. Das geht, glaube ich, nicht nur euch so, es geht vielen Leuten so. Jetzt will ich nicht sagen, ihr habt ein komplett rumgedrehtes Schießausbildungskonzept, weil das wäre ja auch gelogen, aber es sind einfach Techniken oder Prinzipien, die, oder Techniken wohlgemerkt, mit denen ich im Vorfeld noch nicht in Berührung gekommen bin. Was mir jetzt wieder klar gemacht hat, also aller, und ich kann es auch jedem anderen empfehlen, es ist ein Unterschied, ob man von sich glaubt, man blickt über den Tellerrand oder ob man das dann auch wirklich tut. Ihr habt den Vorteil oder ihr seid mit einer Marke jetzt liiert, die eine wirklich, wirklich sehr gutes Produkt auf dem Markt hat. Das sind jetzt alles Sachen, die euch echt Drive gegeben haben. Ne? Und allem voran einfach die Tatsache, dass ihr einfach wirklich gute Schützen seid. Welche Tipps könnt ihr anderen Leuten geben, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören oder die euch cool finden oder andere Leute cool finden und sagen, hey, pass auf, ich möchte auch das Thema Schießausbildung mal angehen, weil vielleicht Leute sagen, hey, ich habe auch Spaß daran, ich möchte das auch machen, ich möchte das auch irgendwie an Zeit meines Lebens rein investieren. Mir hat mal jemand gesagt, um als Schießausbilder ein kleines Vermögen zu machen, musst du vorher ein großes gehabt haben. Also ich glaube, niemand macht das allein wegen der Kohle her. Das macht man ein Stück weit aus Berufung, weil man Bock darauf hat. Welche Tipps habt ihr für Leute, die diesen Weg auch einschlagen möchten?
Ein interessantes Thema.
Braucht man, ist es super wichtig, dass man zum Beispiel eine fette Marke erstmal auf der Stirn hat?
Nein,
denke ich auch nicht.
Also gerade die Waffenbranche ist ja, das ist eine, um bei dem Begriff zu bleiben, eine sehr kleine Bubble.
Ja.
Was wir auch immer wieder gespiegelt bekommen, es gibt sehr viele, die melden eine Schießausbildung irgendwie an und gehen dann zu einer Waffenfirma und halten die Hand auf. Mhm. Ich hätte gern das, weil ich habe das und das vor und das wird nicht funktionieren. Ich glaube, so einen richtigen Gameplan gibt es da gar nicht, weil wir hatten auch keinen. Also ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, da, was du dazu sagst, aber es ist einfach passiert. Es ist nicht so, dass wir gesagt haben, wir in einem Jahr haben wir das, im nächsten Jahr das und dann kommt das und das kommt das. Das ist nicht der Fall, sondern es ist, wir hatten einfach Bock drauf. Wir haben uns gegenseitig gepusht, wir haben diese Videos gesuchtet, wir haben Sachen ausprobiert, wir haben Tausende von Schuss gemacht. Wir haben Sachen ausprobiert, Sachen wieder über den Haufen geworfen. Also das war einfach, das ist so entstanden, ja. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, pass auf, ich gebe dir einen Kalog und dann kannst du das einfach genauso machen, wie es jetzt wir machen oder vielleicht auch andere Schießausbilder gemacht haben, aber mir ist da so, ich meine, wir haben ja deinen schon erschienenen Podcast auch schon gesehen, ich glaube, das ist bei anderen auch so. Die kommen dazu wie die Jungfrau zum Kind.
Wie der Berg zum Propheten. Also das ist halt dieses, kommt zu uns, fotografiert unser Whiteboard und dann machst du alles genau so und dann wird es funktioniert. Das gibt
also
es nicht.
Ich glaube schon, dass wir mit dem, also so wie wir Leuten das ausbilden, also wie wir Leute ausbilden, das können wir schon Leuten beibringen, das auszubilden. Weil es, wie du ja selber gesagt hast, eine ganz andere Art ist.
Mhm.
Also ich meine...
Da stehe ich auch hinter. Meiner Meinung nach ist es sehr erfrischend.
Ich kenne ja andere Ausbildungskonzepte auch. Ich habe ja nicht nur einen Lehrgang schon erfahren. Und meistens ist das alles sehr, ich sage jetzt mal stringent, sehr, du machst das, ja warum, mach's einfach. Ja, sage ich jetzt mal so ganz platt.
Mhm.
Und wie der David ja vorhin so erklärt hat, wir versuchen den Leuten erstens das Warum zu erklären, weil wenn ich jemandem erkläre, warum, wird es einfach erstens sich besser merken, er wird es besser umsetzen können und er versteht auch den Sinn dahinter. Und er weiß dann auch, wie es dann tatsächlich umsetzen muss. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall, also die Art, obwohl der David gesagt hat, wir haben jetzt kein didaktisches Konzept, aber die Art, wie wir Leuten das beibringen, das kann man, glaube ich, schon vermitteln. Aber ich kann jetzt keinem einen Ablaufplan geben, buch bei uns den Kurs, komm in unsere Telegram-Gruppe und du wirst Schießausbilder in 3 Monaten. Das sehe ich nicht so. Nee.
Ja, ich denke, das Entscheidende, wenn du sowas machen willst, ist, du musst echt Bock drauf haben. Das ist wichtig. Und du darfst halt nicht erwarten, dass das jetzt also bei uns ging es schnell, aber, das muss man auch wieder dazu sagen, die Raps dazwischen zählen. Also wir haben ja zig Kurse gemacht und Zeug unterrichtet. Da haben wir ja draufgezahlt, sage ich jetzt mal. Ja. Also die ersten Jägerkurse, da, das ist ja nicht so, dass da jemand kommt und sagt, ey, ich hätte hier 1000 Euro, darf ich mitmachen oder irgendwie sowas, sondern da, wenn du die Standgebühr abgezogen hast, sind wir im Minus raus. Und wenn wir dann noch die Munition berechnet haben, die wir geschossen haben, sind wir nochmal im Minus raus. Aber
diese Kurse habe ich auch schon aufgegeben.
Ja, das ist das. Aber das ist natürlich das, und da gibt's ja diese alten blöden Sprüche, das Glück ist mit den Tüchtigen, du musst halt machen. Also ich weiß, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, das habe ich mal gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube, das war sogar im Joe Rogan Podcast, da ging es um die Beatles. Und da haben die gefragt, was in der Zeit von der Entstehung der Beatles ihre wichtigste Phase war für ihre Karriere. Und da haben die gesagt, angeblich, weiß nicht, das war überliefert so, dass es die Zeit in Hamburg war, wo die in diesem kleinen Club gespielt haben, und zwar jeden Tag. Jeden Tag gemacht. Besser geworden, gemerkt, auf was reagiert das Publikum, wie, wenn wir das Lied nach dem Lied spielen, was passiert dann? Und durch das die das so oft gemacht haben, als dann die Gelegenheit an die Tür geklopft hat und gesagt hat, hey, jetzt sind wir hier und jetzt könnt ihr vor mehr Leuten spielen.
Waren sie ready, ne?
Waren sie ready. Und das ist das, was du sein musst. Du musst nicht low ready, sondern du musst ready sein.
Ich verstehe diese Anspielung nicht.
Nein, ich auch nicht. Das war jetzt irgendwie so eine Eingebung. Nein, du musst ready sein, dann, wenn es soweit ist. Und dann musst du halt liefern können. Und ich glaube, das ist was, ich meine, jetzt wird es ganz philosophisch, was in unserer Welt oft mal verloren geht, dass die Leute denken, erst muss mir jemand die Gelegenheit geben und dann liefere ich. Aber du musst erst liefern und dann kommt die Gelegenheit. Und dann stehst du da und sagst, hey, was für einen Kurs brauchst du? Was willst du machen? Weil wenn jetzt Walter zu uns gesagt hätte, Jungs, ihr schaut gut aus, also ja, könntet ihr euch vorstellen, was zu machen? Und wir hätten gesagt, also ich weiß nicht, also na, da müssen wir jetzt erstmal überlegen, ob wir sowas machen könnten. Und also wenn, dann brauchen wir Fei. Sondern fuck ja, Mann, ist fertig. Wann? Morgen? Soll ich dir morgen einen Kurs machen? Soll ich morgen mit Leuten mich hierher stellen und denen sagen, was sie wann wie machen müssen? Das kann ich. Warum? Weil ich es schon 100 Mal umsonst gemacht habe.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was. Das war bei uns ganz groß geschrieben am Anfang, das wirklich immer wieder machen, immer wieder auf die Probe stellen, ganz viele Kurse einfach auch geben, die sich nicht gelohnt haben, was voll in Ordnung ist, weil es einfach Spaß gemacht hat erstmal und dann kannst du auch irgendwann sagen, jetzt kann ich das ernten, was ich da investiert habe, aber das musst du vorher tun und das ist glaube ich eine ganz wichtige Geschichte.
Leidenschaft als Drive.
Hat man ja schon rausgehört, ne?
Bereit zu sein, wenn es drauf ankommt. Die Jungs von Greyground, Tom und David im Low Ready Podcast Episode 3. Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank für den coolen Tag, den wir gestern hatten. Und ich hoffe, wir sehen uns nicht zum letzten Mal.
Nein, auf keinen Fall,
Mann. Jetzt mal ganz kurz gucken. Also wann kommt dieser Podcast raus? Wahrscheinlich Anfang April. Wir sind jetzt gerade Ende Februar. Es geht bald auf die Enforce Tech, auf die IWA. Wird man euch da... Also es ist total irrelevant für die Leute, die es im April hören, aber die wissen dann wenigstens, ob ihr da hingegangen seid oder nicht.
Ja. Wir sind auf jeden Fall dort. Wir sind auf der Enforce Tech und wir sind auch auf der IWA. Also eigentlich fast jeden Tag.
David und Tom von Greyground. Übrigens, David, ich sag's nochmal, hat einen sehr coolen Artikel über die relative Präzision geschrieben. Erscheint oder ist in dem Fall dann schon erschienen auf Low Ready Magazine, der Transformation von Low Ready Media zu Low Ready Magazine, einem Magazin, das sich dann nicht mehr ganz alleine um Rutz Krautschein dreht, sondern um die europäische Gun Culture, zu der ihr definitiv und zu Recht auch gehört. Liebe Leute, vielen Dank. Ich sag bis bald.
Wir danken.
Wir haben zu danken, Mann.
Cool.
Schöne Tage. Danke dir.